Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend, gute Nacht oder wann immer ihr das auch hört. Ihr hört den Dolphins Drive. Mein Name ist Micho und im Moment sind wir zu zweit, nämlich bei mir ist auch noch der Tobi.
Moin!
Wir hoffen, dass wir im Laufe des Abends noch jemand anderen dazu bekommen, der footballmäßig gerade unterwegs ist. Wir werden sehen, ob es dazu was wird. Aber erstmal, ja, Free Agency überstanden. Jetzt wirft schon das nächste große Ereignis seine Schatten voraus. Heute geht es vor allen Dingen um den Draft. Ihr werdet sehen, worum es geht. Aber im Grunde genommen werden wir so ein bisschen unsere Needs besprechen, unsere Draftstrategien und so einen Blick auf die potenziellen First-Round-Prospects werfen. Das sollte schon dafür sorgen, dass wir hier die Folge ordentlich gefüllt kriegen. Aber soweit ich weiß, Tobi, du hattest ja letztes Mal noch ein paar Zahlen nachzuliefern. Die Zahlen sind da, aber bitte, bitte, bitte jetzt nicht bei jeden einzelnen Incentive runterbeten.
Nee, das kann man erstaunlicherweise, hätte ich jetzt auch nicht mitgerechnet, relativ kurz halten, weil sowohl Linebacker KJ Britt, Linebacker Willie Gay, Running Back Alexander Mattison, Guard Liam Ickenberg und Tight End Farrah O'Brown sowie auch Cornerback Artie Burns. Das kann man sich bei Spotrac zum Beispiel angucken. Da sind die Zahlen relativ neu, liegen in dem Charts von dem, was sie ausgeben, was sie gegen den Cap zählen. Position 32 bis 37, alle so zwischen knapp 1,2 bis 1,35 Millionen für das jeweils das eine Jahr, was sie dann bei uns haben. Also von daher alles sehr moderat. Bei Ickenberg weniger als gedacht und von daher Veteran-Hilfe in der zweiten Reihe, so wie wir das uns auch gedacht haben. So werden sie auch bezahlt. Also nichts Außergewöhnliches, absolut okay.
Das ist doch schon mal schön. Wie viel weißt du denn? Oder kannst du, während ich rede, quasi nachgucken, wie viel Cap haben wir jetzt nach Abzug der Rookie-Klasse eigentlich, die wir ja auch noch bezahlen müssen, noch über?
Knapp 5 Millionen laut Spotrac.
Okay, das sind ja vor allen Dingen für In-Season-Moves, gehe ich von aus, ne?
Ja, genau, richtig. Also, wenn wir noch was machen wollen, mit was Cap erfordert, müssten wir entweder Spieler entlassen, in Klammern über die Panther-Situation haben wir ja schon geredet. Oder wir müssten an Verträge rangehen. Aber momentan liegen wir bei knapp 5 Millionen.
Ja, okay. So, Free Agency. Wir haben jetzt lang und breit auch in den letzten Folgen drüber geredet. Was bleibt denn jetzt noch übrig? Tobi, such dir mal eine Positionsgruppe raus. Wir haben schon festgestellt, du hast irgendwie 3 Positionsgruppen, nicht 10, aber ich weiß ja nicht, wie eng wir die sehen. Du hast wahrscheinlich 3 Positionsgruppen, weil du Special Teams, Defense und Offense machst. Ich unterteile das tatsächlich in Tight End, Wide Receiver, Interior O-Line Center und so weiter, deswegen habe ich wahrscheinlich 10. Tobi, such dir mal eine Positionsgruppe aus.
Tatsächlich hast du das falsch verstanden. 4 sind potenzielle Starter. So alles das, was ich so im Backup-Bereich habe. Haben wir natürlich auch noch mehr, aber wenn man davon ausgeht, dass die Leute Stand jetzt, weil wir den Need haben, starten sollen. Das sind bei mir 4 Positionen. Um das nochmal klarzustellen, die 4 Positionen, über die wir im Vorgespräch gesprochen hatten, das sind für mich die Starter-Needs, die wir noch haben. Natürlich habe ich auch noch auf dem Zettel solche Positionen wie Backup Tight End oder sowas, aber das habe ich jetzt mal nicht mit dazu gezählt, sondern in erster Linie 4 Positionen, von denen 2 in der Secondary sind. Von daher würde ich gerne mit der Secondary anfangen. Und ich denke, da bin ich im Konsens mit so ziemlich den meisten, die es mit den Dolphins halten, dass wir da noch Bedarf sehen.
Ja, welchen Bedarf siehst du denn da? Mein Secondary ist groß. Brauchst du denn, was brauchst du? Du brauchst Safety, brauchst du Cornerback? Welche Position als Cornerback brauchst du? Was für eine Art von Cornerback brauchst du? Erzähl mal ein bisschen aus dem Nähkästchen.
Also, wenn wir bei Cornerback sind, gehe ich davon aus, dass wir klar mit Jalen Ramsey auf der einen Außenseite starten und dass ich gerne, liebend gerne, Kader Kuhu im Slot sehen würde. Also Ich sehe den nicht als zweiten Outside Cornerback oder Boundary Corner, sondern ich sehe den in erster Linie im Slot und da soll er meinetwegen auch bleiben. Wir haben Kendall Fuller entlassen und uns fehlt diese Position oder uns fehlt dieser Spieler, der mich beruhigt sagen lässt, ja, wir können auf Cornerback mit Kuhu, Ramsey und Position 3 starten. Und das fehlt mir.
Du meinst also, uns fehlt ein Outside-Corner.
Genau,
und richtig. Ich gehe da mit dir konform, aber dann lass uns mal ganz kurz gucken. Ich nenne jetzt mal zwei Namen, die mir, was unsere Cornerbacks angeht, noch einfallen. Und du sagst mir dann dazu, von wegen, inwieweit du die da noch mit drin siehst. Und zwar einmal Storm Duck natürlich, die Goodfield-Geschichte des letzten Jahres.
Sehe ich als Backup. Ich würde mich nicht wohl damit fühlen, wenn der bei uns starten sollte. Also da würde ich mich sehr unwohl mitfühlen, weil er hat klar seine Stärken, aber er hat auch noch viel Luft nach oben, dass ich in ihm keinen Starting Cornerback in der NFL sehe. Also das muss klar sein, aus meiner Sicht.
Gut, und dann wähle ich noch mal einen ganz anderen Namen. Und zwar ein Spieler, der jetzt 6 Spiele gespielt hat, 16 Tackles gemacht hat, allerdings keine einzige Passverteidigung. Und zwar rede ich von Cam Smith. Was ist denn mit ihm?
Du, da weiß man ja, da weiß man ja nicht, was man an dem hat im System von unserem ehemaligen DC hat er nicht funktioniert. Da wurde er halt auch fast gar nicht eingesetzt.
Ja, Moment, ganz kurz, wenn ich mal ganz kurz dazu kommen darf, muss ich überlegen.
Verletzungen natürlich.
Er hat das Jahr auf IR begonnen, weil er hat ja den Hamstring, ein Hemi, ja. Ne? Dann musste er früher aufhören wegen seiner Schulter. Die war, glaube ich, ausgerenkt oder ausgekugelt, wenn mich nicht alles täuscht. Und er kommt jetzt ins dritte Jahr, habe ich das richtig im Kopf?
Ja, er müsste jetzt
drittes Jahr. Und er ist noch verdammt jung, er ist 23. Also, hat er da nicht zumindest eine Rolle bei uns?
Eine Rolle sehe ich für ihn bei ihm, aber ich weiß nicht, also das kann ich schlichtweg nicht einschätzen, weil wir viel zu wenig Sample Size von ihm auf NFL-Niveau gesehen haben, als dass ich jetzt sagen würde, gut, den würde ich jetzt auf Cornerback starten lassen oder ich schätze das so ein, dass Anthony Weaver den auf Cornerback starten lassen wird. Also, weiß ich nicht. Ich hätte da gerne eine sicherere Variante.
Okay, also gehen wir jetzt mal davon aus, Jalen Ramsey ist unser Outside-Corner, Corner Number One.
Ja.
Wir haben Kader Kahu als Starter im Slot, Storm Duck wahrscheinlich als Backup für Kader Kahu und Cam Smith als Backup für den Cornerback, den wir noch suchen.
Genau. So. Das würde ich so sehen, weil, wie gesagt...
Für unseren Cornerback Nummer 2, sage ich mal.
Genau, Cornerback 2.
Was für eine Art von Cornerback suchst du denn dann? Suchst du eher einen Man-Corner? Suchst du eher einen Zone-Corner? Suchst du eher einen athletischen Freak? Ich meine, schnell sind Cornerbacks alle. Suchst du eher einen, der bei Contested Catches oder sowas gut ist, der eher physisch agiert, der auch mehr im Run-Blocking macht? Was für eine Art suchst du? Was sind so die Anforderungen für dich?
In erster Linie Physis, Availability und die Tatsache, dass er ein relativ sicherer Tackler sein muss, weil gerade was so die Miss Tackles angeht, hatten wir ja in der abgelaufenen Saison das ein oder andere Spiel zum Haare raufen. Also er sollte schon ein guter Tackler sein. Da würde ich mein Hauptaugenmerk drauflegen. Und vielleicht nicht ganz so klein. Also er sollte schon so seine 1,85, 1,86 sollte er schon auf die Kette bringen.
Cornerback gilt ja als eine der Premium-Positionen im Draft. Wenn wir einen im Draft holen, bis wohin sagst du von wegen, okay, für den Need gehe ich zum Beispiel bis in Runde 3, bis in Runde 2 wäre okay, wenn ich den da bediene. Also was würdest du sagen?
Runde 1 oder Runde 2?
Das ist schon, da hast du ja ordentlich Sorge bei. Das heißt, Safety siehst du in der Secondary weniger wichtig?
Jein. Die Safety-Position, ich habe mir die Free Agents angeguckt, die noch verfügbar sind. Die könnte man eventuell noch anderweitig qualitativ gut besetzen. Ich weiß zudem nicht, ob es nicht Anthony Weavers Plan ist, mit Ashton Davis und Melifonwu zu starten. Das weiß ich nicht, weil man da ja eigentlich zwei Leute hat, in Klammern, von denen ich nur einen starten würde und dann noch einen zweiten Starter mir besorgen würde. Aber
Vergisst du da nicht noch einen? Also ich weiß, der wird auch gerne mal als Cornerback gelistet, aber ich finde, du vergisst einen, der hauptsächlich Special Teams spielt, der auch Safety spielen kann.
Du meinst Elijah Campbell, oder was?
Ja.
Also Elijah Campbell sehe ich als reinen Safety-Backup und Special-Teams-Guy. Also ich sehe den jetzt nicht als, als Starting-Safety.
Ja, aber dann gehen wir noch mal komplett. Also du siehst Elijah Campbell dementsprechend nicht als Starting-Safety. Siehst du Ashton Davis als Starting-Safety?
Von denen, die wir jetzt im Roster haben, ja.
Und
da sehe ich den am ehesten noch.
Ja, würdest du ihn denn als Starting-Safety sehen?
Ja.
Grundsätzlich. Grundsätzlich. Jetzt nicht, dass du sagst, so wegen, nur bei uns ist ein Static Safety, sondern sagst du, der wäre, das ist das, was ich als Static-Kaliber nenne.
Ja, ich traue ihm das zu, ja.
So, was ist mit Melifonwu? Siehst du das genauso?
Da bin ich ein bisschen weniger confident, dass ich den als Safety sehe. Den sehe ich als Nummer 3, ehrlich gesagt.
Das heißt, es fehlt uns auch ein Safety Nummer 2. Eher ein Free Safety oder eher ein Strong Safety?
Also ich würde noch nicht mal sagen, dass das dass wir Safety 2 brauchen, sondern wahrscheinlich sogar Safety 1. Und wenn man jetzt die Qualitäten von Ashton Davis sich anguckt, dann müsste das ja jetzt jemand sein, der das ergänzt und das abdeckt, was Ashton Davis nicht kann. Und von daher würde ich sagen, ich habe mich jetzt mit Ashton Davis und seiner Rolle bei den Jets jetzt nicht allzu sehr beschäftigt, aber ich glaube, einen Safety, der, wenn es geht, sowohl Free als auch Strong spielen könnte, aber auch eben diese Physis ein bisschen mehr mitbringt, die Athletik ein bisschen mehr mitbringt. Das, was mir im letzten Jahr in unserer Defensive noch ein bisschen gefehlt hat, dieses körperliche Element, dieser sichere Tackler, je nach Fallen des Boards und wenn wir in der Free Agency nichts mehr machen, würde ich sogar sagen, dass ich da zwei Namen im Kopf habe, die wahrscheinlich jeder im Kopf hat, wo ich überlegen müsste an 13, ob ich nicht da vielleicht auf Safety gehe.
Ja, gut, das ist noch eine ganz andere Frage. Aber wirklich die Frage ist, wir suchen einen Safety. Du hast jetzt gesagt, du suchst einen, der sowohl Strong Safety als auch Free Safety spielen kann. Wenn Ashton Davis startet, welche Position würde er denn deiner Meinung nach bekleiden? Strong oder Free Air?
Ich glaube, mich erinnern zu können, dass Ashton Davis bei den Jets eher Free Safety gespielt hat, aber ich kann mich auch vertun.
Ich meine es auch. Es passt auch relativ zu seinem Draft-Profile. Natürlich, Safeties sind sowieso immer so Hybride zwischen Linebacker und Cornerback. Dann gibt es ja noch die Hybriden, die Safeties, die Hybride sind zwischen Safety und Linebacker, die eigentlich meiner Meinung nach ja auch ziemlich gut sind, je nachdem. Aber ja, das heißt, wir bräuchten einen Strong Safety. Und das sollte man halt im Hinterkopf behalten, wenn man draftet, weil wenn man sich das Draft-Profil dann dementsprechend der Spieler anguckt, wäre es ja vielleicht wichtig, dass es dementsprechend einer ist, der mehr seine Stärken im Strong Safety-Bereich hat. Auch da wieder die Frage, Tobi. Welche Runde würdest du sagen, okay, ich bin fein, wenn wir den Need in dieser Runde bedienen? 1, 2, 3.
Ich habe einen Draft-Crush, habe ich ja häufiger mal in den Jahren. Und bei Safety ist der Runde 1, aber eventuell nicht an 13.
Gut, das sind Draft-Strategien, die können wir ja gleich besprechen. Aber du sagst auch Runde 1, dann wärst du zufrieden, wenn man ihn nicht bedient, auch wenn man einen anderen Safety in Runde 1 nimmt?
Ja, also ich habe sie mir ja angeguckt, die Kandidaten, die da im Raum sind. Ich bin fein mit beiden, aber ich mag den anderen mehr.
Also ich bin da, ja gut, über die Kandidaten reden wir ja gleich noch, Tobi.
Deswegen habe ich auch keine Namen genannt, das mache
ich wieder. Ich bin mir, also grundsätzlich gehe ich da mit den Needs bei dir konform. Ich überlege tatsächlich, und das wird auch gleich klar werden, wenn wir zu den Draftstrategien kommen, beziehungsweise wenn wir zu einer anderen Positionsgruppe kommen, ob ich, also ich halte viel davon, von der Positionsgruppe, von den Defensive Backs. Ich kann auch verstehen, dass man sagt, in Runde 1, 2 bedienen. Ich glaube aber, ich würde eine andere Strategie bevorzugen und wäre nicht ganz so glücklich, wenn wir das tun würden aus dem Grund. Aber das steht auf einem ganz, ganz anderen Blatt. So, dann darf ich mir die nächste Positionsgruppe aussuchen. Und wenn ich das schon angeteasert habe, dann gehe ich jetzt in die Offense und sage mal ganz klar, wir gehen Richtung Wide Receiver. Denn, wenn wir uns mal angucken, was wir als Wide Receiver haben, wir haben noch Eric Isukanma. Ob der aufgrund der Vernetzung den Roster schafft, ist eine große Frage. Die Eskridge, Tariq Black und sowas, die lasse ich jetzt erstmal raus.
Ja, klar.
Wir haben die beiden Washingtons, Malik und Teich. Malik ist meiner Meinung nach einer, der eine Nummer 4 oder eine Nummer 3 sein kann oder sein ist. Wir haben Nick Westbrook-Ikhine, der auch dementsprechend eine Nummer 3 wahrscheinlich oder 4 sein kann. Er wird sich mit Malik Washington da was teilen. Teich Washington ist dahinter die Nummer 5. So, und jetzt kommt's. Wir haben Jalen Waddle und Tyreek Hill. Und wir beide haben letztes Mal darüber gesprochen, dass wir eigentlich davon ausgehen, dass Tyreek Hill nicht die Saison spielen wird. Das heißt, wir haben einen Jalen Waddle, der die Nummer 1 ist. Wir brauchen einen Nummer 2 Receiver, weil ich glaube, dass weder Nick Westbrook-Ikhine noch Malik Washington als Nummer 2 wirklich im Moment zum jetzigen Stand noch geeignet sind. Meiner Meinung nach brauchen wir einen physischen Wide Receiver. Wir haben mit Jalen Waddle Speed. Es wird Zeit, wir haben sowieso sehr viel Speed in der Offense. Es wird Zeit, dass wir auch noch was für andere Situationen haben. Das heißt, wir brauchen einen physischen Wide Receiver. Und damit wäre ich zufrieden, wenn wir es in Runde 2 holen würden. Und ich glaube, dass wir für Tyreek Hill tatsächlich dann auch noch irgendwie einen 5-Runden-Pick bekommen könnten. Und da muss man gucken, wie das Board fällt. Aber dann haben wir ja noch wieder ganz andere Möglichkeiten. Also einen Wide Receiver würde ich tatsächlich nicht in Runde 1 holen, aber ich wäre schon damit einverstanden, wenn man einen Wide Receiver in Runde 2 holen würde. So, Tobi, was sagst du denn zu den Wide Receivern?
Wenn wir davon ausgehen, dass die Draft-Strategie die Zukunft von Tyreek Hill bestimmt, würde ich das Einzige, was ich bei dir ändern würde, aus Runde 2 Tag 2 machen. Ich kann mir vorstellen, dass wir auch in Runde 3 noch so einen Wide Receiver finden können. Alles andere gehe ich mit, bin ich d'accord.
Ja, also wichtig wäre halt meiner Meinung nach ein physischer. Im Grunde genommen ein Devante Parker, der so spielt, wie Devante Parker wie Devante Parker hätte spielen können. So nach dem Motto, für alle, die ihn noch kennen. Ist der eigentlich noch in der NFL? Das letzte, was ich weiß,
ist Moment, nein,
ich glaube, der ist da auch rausgeflogen, ne?
Ja, der ist, glaube ich, ich weiß nicht, ob er schon offiziell seine Karriere beendet hat, aber der ist völlig weg.
Aber gut, ich hätte gern einen, der besser spielt. Jalen Waddle wäre meine Nummer 1. Ich suche also eine physische Nummer 2.
Ja.
Alles ab Runde 2 wäre ich mit einverstanden. Auf der anderen Seite, und jetzt, das ist ja, muss man auch sagen, nicht unwahrscheinlich, wenn Tyreek Hill bleibt, ist meiner Meinung nach im Draft kein wirklicher Raum für einen Wide Receiver. Es sei denn, wir finden noch einen, der uns wirklich in den ganz späten Runden gut gefällt. Also Runde 6, Runde 7, so als Boom-or-Bust-Prospect mit physischem Upside.
gehe ich komplett mit. Genau da würde ich nämlich dann, wenn Tyreek Hill bleibt, vielleicht auch noch einen nehmen. Also so Runde 6, Runde 7, sowas um den Dreh.
Ja, das war also die Offense, das waren die Wide Receiver da. Welcher Positionsgruppe möchtest du weitermachen?
Wir haben Cornerbacks, Safety besprochen. Du hast über Wide Receiver gesprochen.
Was für mich übrigens zwei Positionsgruppen sind. Ich habe ja vorhin gesagt, von wegen, ich sehe 10 Positionsgruppen nicht. Safety ist für mich eine eigene Positionsgruppe.
Ja, sind für mich auch zwei. Also eins Cornerback, also jetzt nicht hierarchisch, aber sondern nur numerisch. Eins Cornerback, zwei Safety, drei Wide Receiver. Mit 4 würde ich dann gerne weitermachen. Das ist für mich Defensive Tackle. Nicht in der hierarchischen Auflistung, aber ja. Wir haben in dieser Offseason bis auf das Resigning von Benito Jones und bis auf die Tatsache, dass quasi jeder Miami Dolphins Fan auf irgendein Zeichen von Calais Campbell wartet, ob der denn jetzt überhaupt noch weiterspielt, ob der bei uns weiterspielt, was mit dem überhaupt ist, da hat man keine Informationen drüber. Und solange das nicht so ist, würde ich es als schwerst fahrlässig ansehen, mit Sila und Benito Jones in die Saison zu gehen. Also das ist für mich ein klares weiteres Need. Auch aufgrund der Strategie, die die Dolphins in der Free Agency gefahren haben. Weil da sind ja alle Defensive Tackles quasi an uns vorbeigegangen. Wir haben gar nichts gemacht. Und das lässt mich glauben, dass man eventuell da im Draft vielleicht sogar schon Prospects hat, die man wählen könnte.
Ja, auch da wieder die Frage, was für eine Art von Defensive Tackle suchst du und welche Runde meinst du, sollte man den Need bedienen? Oder ab wann wärst du zufrieden?
Das hängt natürlich davon ab, wie das Board fällt. In der Elite-Kategorie, an die wir nicht kommen werden, in Klammern, hast du Mason Graham von Michigan, den nenne ich jetzt einfach mal, der wird auf jeden Fall Top 5, Top 6, 7
gehen. Gut, das hat man damals bei einem gewissen Offensive Tackle, der jetzt auch wieder für viel Picks getradet wurde, auch ja, gesagt.
Der ich geht weiß. Auf jeden Fall unter also, den wenn wir an den, wenn wir in die Range kommen, dass wir Mason Graham picken könnten, No-Brainer, auf jeden Fall. Also, den will ich sofort nehmen an 13. Das ist gar keine Frage, aber ich sehe es als nicht realistisch an. Das ist aber der einzige, der so in der Top-Kategorie ist. Aber die zweite Reihe ist relativ breit aufgestellt. Und da habe ich so, so zwei, drei Kandidaten, wo man sagt, okay, die musst du jetzt nicht an 13 nehmen. Das wäre ein klarer Reach. Aber wenn du irgendeinen findest, der, dass du nicht an 13 pickst, sondern Anfang 20, dann würde ich mir, wäre ich mir deutlich wohler damit, dass ich dann da von denen einen mir zumindest in die Überlegungen mit einbeziehen könnte.
Das heißt, du wärst damit einverstanden, wenn die Dolphins in Runde 1 einen Defensive Tackle draften. Auch wenn es, ne, muss ja nicht an 13 sein, aber wenn sie einen draften, würdest du es nicht
kritisieren. Ja, das könnte ich gut nachvollziehen.
Tobi, da sind wir ganz weit auseinander. Also, ich glaube, dass unser Kader sehr viele Lücken hat. Und Defensive Tackle ist mit Sicherheit eine davon. Allerdings haben wir mit Zach Sieler einen meiner Meinung nach so stark unterschätzten Defensive Tackle, der tatsächlich eine mehr oder weniger solide Nummer 2 braucht. Du brauchst keine Maschine auf Defensive Tackle mehr, weil du hast Zach Sieler. Das heißt, rein theoretisch würde ein Spieler vom Kaliber eines Benito Jones oder minimal besser in meinen Augen sogar reichen. Die Decke ist ein bisschen dünn, weil wir haben, der Einzige, den wir sonst noch haben, ist Neil Farrell, der mir gar nichts sagt von LSU, wenn ich ehrlich bin, vom College LSU. Sein viertes Jahr, meine ich. Der sagt mir gar nichts. Aber du erinnerst dich vielleicht daran, dass wir mal Defensive Tackle hatten. Und jetzt gehe ich gerade nach dem, suche ich gerade verzweifelt nach dem Namen. Der eine ist zu den Patriots gewechselt und ist jetzt gerade von den Patriots wieder, glaubst du, den Saints?
Devin Godshaw.
Devin Godshaw, genau. Und der andere, Taylor. Winston Taylor? Wie auch immer. Waren Spieler, Defensive Tackle, die bei uns relativ solide performt haben. Weißt du, welche Runde wir die gedraftet haben?
Devin Godshaw müsste fünfte Runde gewesen genau. sein.
Und Taylor war, meine ich, sechste sogar.
Ja, sechs oder sieben müsste der gewesen sein.
Und du hast immer wieder, gerade auf Defensive Tackle, Spieler, die halt solide sind, die du in den späten Runden picken kannst und die du halt neben den Spieler wie Zach Zieler stellen kannst und die halt eine klare Rolle erfüllen, die zum Beispiel ganz klar den Run stoppen. Das sind jetzt keine Pass-Rush-Monster, die machen dir aber die Lücken zu und, das war mein Handy, Entschuldigung, und arbeiten solide. Und wenn tatsächlich, also ich sehe, wie viele Needs in meinen Augen unser Kader hat, dann kann ich nicht damit einverstanden sein, selbst wenn man an den Topspieler Mason Graham reinkommt, dass man in Runde 1 einen Defensive Tackle pickt. Also ich sag ganz ehrlich, Runde 4 ist für mich das höchste der Gefühle für einen Defensive Tackle. Für einen Defensive Tackle Nummer 2 neben Zach Zieler. Und wenn wir dann noch Calais Campbell wieder zurückkriegen als Tackle, ja, es ist ja immer die Frage, ist er wirklich Defensive Tackle, ist er Defensive End? Da streiten sich ja manchmal so ein bisschen die Geister. Dann würde ich sagen, ey, nicht vor Runde 5. Und dann ist es noch weniger nötig. Aber da bist du ja mit mir einer Meinung.
Ja, ja, klar. Aber das können wir ja. Wir müssen ja von Stand Mittwochabend 20 Uhr ausgehen. Wir haben halt.
Ja, also ich bin nicht damit zufrieden, wenn wir in Runde 1 einholen. Meiner Meinung nach Runde 4 frühestens, besser Runde 5. Und da kriegst du meiner Meinung nach, sind zwar immer Boom oder Bustplay, aber gerade bei Defensive Tackle glaube ich, dass du in den späten Runden sehr viel mehr Value, und zwar sehr viel mehr sicheren Value abgreifen kannst bei Defensive Tackle.
Wobei man dazu, um deine Argumentation noch zu stützen, sagen muss, dass die Tiefe der Defensive Tackle-Klasse in diesem Jahr wohl ziemlich okay sein soll. Wenn ich da jetzt noch was spontan aus dem Netz einfließen lassen darf, was bedingt mit Defensive Tackles zu tun hat, dann können wir sogar aktuell werden. Ich habe gerade einen Beitrag von Barry Jackson von vor 3 Minuten vor mir, der sich unter anderem mit Zach Zieler auseinandersetzt.
Ja, geht weiter.
Bei Zach Zieler hat man die Salary verändert. Es ist keine Restrukturierung, sondern man hat ein bisschen was an den Zahlen rumgeschraubt, sage ich mal, dass sich der Cap-Hit von Zach Zieler in diesem Jahr auf 3,8 Millionen reduziert. Von daher, dass Miami jetzt dann wieder etwas mehr Cap-Space zur Verfügung hat, weil man am Vertrag von Zach Zieler dran war. Wie gesagt, die Meldung ist 3 Minuten alt.
Okay. Ich möchte jetzt auch noch daran erinnern, wir hatten ja als unser Zweitrunden-Pick Raquan Davis, den hätten wir auch gerne gehalten, haben wir nicht getan. Und jetzt mal ganz im Ernst. Wir haben Christian Wilkins gehabt, wir haben Zach Zieler gehabt, wir haben später, nachdem Christian Wilkins weg war, auch Calais Campbell gehabt. Wie sehr trauerst du Stand heute Raquan Davis wirklich nach?
Raquan Davis und seiner Rolle jetzt nicht so sehr.
Aber das war ein Zweitrunden-Pick, der tatsächlich auch so gespielt hat, wie es sich für einen Zweitrunden-Pick gehört. Das war ein Starter bei uns, und zwar ein solider Starter. Aber ja, trotzdem hat er nicht so einen Impact. Boah, nee, sorry Tobi, du sagst Runde 1, späte Runde 1, das sehe ich bei den Defensive Tackle nicht. Muss ich bei bleiben.
Ja, ich habe, wie gesagt, ich habe da so ein, zwei Namen um die mal zu nennen, wo wir bei Defensive Tackle sind, so einen Derek Harmon von Oregon, vielleicht etwas weniger, aber einen Walter Nolan, aber der ist erst 21 von Ole Miss, der hat ziemlich herausragend gespielt, und Kenneth Grant, das ist der zweite von Michigan. Da kann man jetzt natürlich argumentieren, ja gut, der hat gut ausgesehen, weil er neben Mason Graham gespielt hat, aber wenn, mit dem wäre ich fein, sagen wir es mal so. Ich hab den in einem Community-Mock, wo das Board dann etwas viel auch genommen. Leider an 13, weil ich nicht runterkam.
Aber also das komme ich später noch zu. Bleibe ich bei nichts gegen die Spieler, gute Spieler, ja, werden wir mit Sicherheit auch drüber sprechen. Werden wir mit Sicherheit auch gleich wieder sprechen. Wir wiederholen es jedes Jahr, aber Runde 1 sehe ich nicht. Gut, wenn du Defensive Tackle machst, dann gehe ich jetzt von der anderen Seite die Defensive Line hin und sage mal unsere Linebacker. Und ich rede nicht von den Outside Linebackern und Defensive Ends, weil die packe ich gerne in eine Gruppe. Ich weiß, da gibt es einen Unterschied, gerade von der Art und Weise. Das sind für mich aber alles Pass-Rusher. Ich rede von Inside Linebackern oder Off-Ball Linebackern. Wir spielen meistens mit zwei Linebackern. Das tut man mittlerweile in der modernen NFL ganz selten wie früher, dass man klassisch mit drei, also mit dem sogenannten Mike, mit dem Sam und mit dem Will spielt. Weak Side Linebacker, Strong Side Linebacker und Middle Linebacker. Aber ich glaube, so ein klassischer Mike oder so ein klassischer, auf jeden Fall Off-Ball Linebacker, ich glaube, das würde uns noch gut zu Gesicht stehen. Einen, der zwar Coverage Skills hat, aber vor allem Coverage Skills eher gegen Linebacker, nicht gegen Speed, gegen Slot Receiver oder sowas. Das sollte er weniger machen. Der vielleicht Pass Rush Skill hat, das sollte aber nicht seine Nummer 1 sein, sondern Nummer 1 sollte sein, die Mitte zuzumachen auf dem Second Level. So, direkt hinter der D-Line, wenn die Pass Rusher unterwegs sind, dann ist er für die Mitte des Feldes verantwortlich. Und da wissen wir solide, wenn da mal jemand durchkommt, ein Runner durchkommt oder sowas, da gibt's kein Big Play. Selbst wenn ein Pass dahin kommt und der Pass gecatcht wird, er kann zumindest den Catch schwieriger machen, aber auf jeden Fall setzt er danach das Tackle, so dass es keine Yards auf der Catch gibt. Ich finde, so ein Linebacker fehlt uns noch, denn Linebacker, ja, ist immer die Frage, also die Outside-Linebacker muss man ja weglassen, aber so toll sind wir bei Linebacker nicht. Wenn ich hier so durchgehe, und dann ist immer die Frage, wie man nimmt, wir haben so namhafte Leute wie Quinton Bell, Bradley King, Jordan Brooks natürlich, und Tyrell Dodson ist da für mich schon eher genau wie Bradley Chubb, das sind ja alles Cameron Good, das sind alles Mohamed Kamara, sind alles Pass-Rusher. Ich gucke gerade, ob wir noch irgendjemanden, den ich übersehen habe, ja vielleicht Channing Tindall, der aber auch eher eigentlich ein Pass-Rusher ist und leider überhaupt nicht. Das war ein Boom-or-Bust-Play. Also ich finde, da fehlt uns noch was. So. Und wenn ich dann gucke, Off-Ball-Linebacker sind nicht besonders gefragt. Man kriegt sie auch später noch. Und ich würde sagen, meine Meinung ist, wenn wir einen Off-Ball-Linebacker draften, dann würde es mir reichen. Oder dann würde ich sagen, von wegen, das sollte nicht vor Runde 3 passieren.
Ja, gehe ich absolut mit. Ich würde es präzisieren auf Runde 4 oder Runde 5.
Wäre mir lieber, ne? Also ja. Man sieht schon, es geht natürlich nicht alles so, wie man will. Da werden wir gleich bei den Strategien drüber reden. Aber ja, ne?
Auch ja. Da gibt es Kandidaten.
Ich schätze sogar, dass wir uns da so ein bisschen undrafted umgucken werden. Wir haben ja als Dolphins undrafted nicht unbedingt die schlechteste Trefferquote, gerade was bei Defensive Backs angeht, aber wir haben da auch schon andere richtig gute Undrafted gab. Von daher kann ich das nachvollziehen. Ja, Tobi, möchtest du dazu noch was ergänzen?
Nö, also wie gesagt, sehe ich genauso, dass wir da eine Need haben. Ich sehe das etwas bedingt anders, dass ich sage, wir sind solide aufgestellt mit den Linebackern, die wir haben. Trotzdem hätte ich gerne auch noch einen.
Ja, möchtest du auf der Defense-Seite bleiben oder gehst du jetzt auf die Offense-Seite rüber?
Nee, wir holen den, ich hole den Elefanten in den Raum und spreche über das, was wir in der O-Line Stand heute machen müssten eigentlich. Auch da sind ja ein paar Unwägbarkeiten.
Und da muss man aufpassen. Sorry, Tobi, wenn ich dich da unterbreche.
Ja, klar.
Ja, O-Line sehe ich auch so. Ich habe die O-Line als drei Positionsgruppen. Ich habe sie wirklich als Interior, also als Guard, als Tackle und als Center aufgesplittet bei mir.
Also hast du einen Center-Need?
Wer mich kennt, weiß, dass ich den Center-Need seit Jahren habe.
Ja, also da bin ich mittlerweile von ab. Nach dem, was wir da alles versucht haben und nach dem, was wir da so alles haben, ich bin mit Aaron Brewer und mit, ach Gott, Ickenberg und Mayer, glaube ich, ja, Andrew Mayer, finde ich okay. Das würde mir schon fast reichen.
Gut, dann fangen wir mal mit den Centern an. Ich erkläre nochmal, warum ich glaube, dass ein Center wichtig ist. Oder dass wir auf Centern deutlich mehr machen müssen. Ich glaube, dass wir da eine ganze Menge liegen lassen. Center, fangen wir erstmal an, zwei Skillsets, zwei unterschiedliche Skillsets. Nummer eins ist natürlich, oder zwei Aufgaben, Nummer eins ist natürlich die Pass Protection. Kürzester Weg zum Quarterback geht für den Gegner, zu Tua geht für den Gegner durch die Mitte. Das heißt, habe ich da einen Center, der das gut aufhalten kann, verschaffe ich Tua mehr Zeit. Und Zeit ist etwas, was Tua brauchen kann. Tua hat einen Jalen Reese. Das wissen wir. Wir wissen aber auch, wo Tua seine Schwächen hat. Und je mehr Zeit Tua hat, umso besser ist es, weil unter Druck ist er halt nicht so gut. So. Punkt 1 also von wegen, wir machen die Mitte zu. Punkt 2 wäre natürlich Run Game. Wir laufen jetzt immer über Außen. Das ist aufgrund unserer Speedrunner erfolgversprechend. Ja, aber auch leicht ausrechenbar. Hast du einen guten Center, der dann zum Beispiel auch mal eben in der Mitte eine kurze Lücke freiblocken kann, bist du weniger ausrechenbar. Natürlich kannst du das auch mit Guards, aber ein Center sollte vielseitig sein, sollte also beides können. Für mich aber der wichtigste Punkt ist, dass ein Center, und das ist nicht nur in der Jugend so, das ist auch in der NFL so, wenn man sich so umhört, sagen auch alle Quarterbacks das immer wieder, ein Center dirigiert die O-Line. Er nimmt dem Quarterback Arbeit ab. Er sorgt dafür, er stellt Protection neu. Er versteht sich mit dem Quarterback 1:1. Der Quarterback kann mit kurzen Kommandos arbeiten. Der Center identifiziert für ihn auch gewisse Dinge. Da ist vorher abgesprochen, worauf sich der Center, worauf sich der Quarterback konzentrieren muss. Es macht die Arbeit für den Quarterback leichter. Und gerade für jemanden wie Tua, der kann sich mehr auf andere Dinge konzentrieren. Ja? Zum Beispiel wissen wir, dass Tua nicht den Arm hat. Da gibt's immer wieder Kritik drüber. Geschenkt, alles gut. Denn Tua kann oder hat den Arm, wenn er dementsprechend seine Base hat, wenn er gesettelt ist. Er kann sich ausrichten, er kann in Ruhe seine herausragende Technik nutzen. Und dann ist das auch kein Problem. Und dann ist er auch auf weite Entfernungen sehr, sehr akkurat. Aber dazu braucht er den Moment. Wenn er sich ständig umgucken muss, wenn er sich darauf nicht verlassen kann, dann hat er da weniger oder wenn er mehr Sachen zu tun hat, hat er weniger Zeit, sich darum zu kümmern. Denn das ist immer noch eine Sache, die passiert nicht vollautomatisiert. Das tut es übrigens bei niemandem, weil das teilweise Bewegungen sind, die vom Körper her nicht unbedingt hundertprozentig natürlich sind. Und bei all dem hilft ein Center. Und ich sage ganz klar, wenn wir einen Center haben, der tatsächlich Runde 1 fähig wäre, und sorry, meiner Meinung nach gibt es in dem Draft keinen, das nehme ich jetzt vorweg, aber ich wäre noch nicht mal sauer, wenn wir in Runde 1 einen Center draften würden. So. Prove me wrong.
Naja, es hätte den Vorteil, wenn du einen Starting Center dir im Draft holst, dann kannst du Aaron Brewer auf die linke Guard-Position schieben und hättest das Need dann damit bedient. Fände ich akzeptabel. Muss ich sagen. Also wär okay, weil das ist dann in der Interior O-Line mein Punkt, der mir am meisten Schmerzen bereitet noch. Weil ich ja schon gesagt habe in den letzten Wochen, James Daniels, Right Guard, ist für mich safe, da ist alles gut. Eine Position, Aaron Brewer, ist für mich auch okay. Aber die dritte fehlt mir noch. Ob das jetzt Center oder Left Guard ist, da bin ich relativ flexibel, muss ich sagen. Aber den Need, den sehe ich auf jeden Fall.
Ja, den sehe ich auch da. Ich sehe auch, auch Guardspot. Ist kein Thema. Würde ich auch sofort nehmen, auch in Runde 1. Ich glaube, das ist halt unsere ganz große Schwäche. Sowohl Guard wie auch Center Runde 1. Nochmal, ich sehe bei Center kein Prospect, das für Runde 1 geht. Ja. Oder für uns in Frage kommt. Aber Guard schon eher. Ich hätte auch kein Problem damit, wenn man beides holt. Sage ich ganz ehrlich. Jetzt sind wir auf Tackle ja mit Armstead und mit Austin Jackson etwas besser aufgestellt, sollte man meinen. Siehst du denn da nie, Tobi?
Wie gesagt, das ist die große Frage, was wir tun, / tun müssen. Wenn Taron Armstead wiederkommt, haben wir Armstead, Jackson, Paul und den neuen Larry Borum, den wir von den Bears geholt haben. Dann haben wir 4 Tackles da stehen. Das würde aus meiner Sicht ausreichen, wenn wir vielleicht mit einem halben Auge gucken, dass wir einen Offensive Tackle draften, der in erster Linie Guard spielen soll, der aber auch Tackle spielen könnte, falls wovon man ausgehen muss. Das hat letzte Saison gut funktioniert, aber muss ja nicht jedes Jahr funktionieren, der dann der Backup von Patrick Paul sein kann, wenn Taron Armstead mal wieder verletzt sein sollte. Also das würde ich tatsächlich dann in den einen Aufwasch mit reintun. Wir haben diesen Need aus meiner Sicht aber nur bedingt, wenn Taron Armstead weiterspielt. Wir haben ihn massiv, wenn er nicht spielt. Weil dann bricht uns ja ein Starter weg. Und ob Patrick Paul schon so weit ist, dass er Starting Tackle bei den Miami Dolphins spielen kann, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ob das nicht vielleicht noch ein bisschen früh käme.
Okay, wann würdest du denn einen Offensive Tackle, also, naja, sagen wir es mal so, fangen wir noch anders an. Ich stimme dir zu. Grundsätzlich von der reinen Menge her scheinen wir genug Guards zu haben. Aber das große Problem ist Taron Armstead, der letzte Saison verhältnismäßig viel gespielt hat, der aber nach wie vor in meinen Augen eine Injury to happen ist. Injury in the waiting. Das heißt, von wegen, du kannst nicht davon ausgehen, dass ein Taron Armstead durchspielt, bei weitem nicht durchspielt. Und meiner Meinung nach brauchst du noch einen Offensive Tackle. Da wäre wieder die Frage, Tobi, was fändest du angemessen, um tatsächlich einen Offensive Tackle zu draften? Welche Runde würdest du bei unserer Need, also von der Hierarchie her, für den Offensive Tackle für angemessen halten? Auch Runde 1?
Hängt von den Namen ab, aber ja.
Tobi, ich bin relativ überrascht. Du wärst zufrieden, wenn wir in Runde 1 einen Cornerback Nummer 2 picken, wenn wir einen Safety Nummer 1 picken. Du wärst zufrieden, wenn wir einen Defensive Tackle picken. Du wärst zufrieden, wenn wir Interior O-Line picken und du wärst zufrieden, wenn wir einen Offensive Tackle picken. Ja. Defensive und Offensive Tackle, ja.
Wir kommen
also grundsätzlich nur ein Off-Ball-Linebacker, damit wärst du in Runde 1 nicht zufrieden. Alles andere wäre okay.
Ich könnte es wenig nachvollziehen, sagen wir es so. Ich kann viele verschiedene Strategien, die Miami Dolphins haben könnten, habe ich mir im Kopf. Also das heißt, es gibt viele verschiedene Möglichkeiten und ich wäre zum Start fein damit. Bei Offensive Tackle muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich rechne damit, dass es gibt da so 3, im Massiven sind es 3 Tackles, die ich unter den ersten 15 auf jeden Fall habe. Wenn Miami davon einen kriegen würde, wäre ich da absolut fein mit. Wenn Miami keinen von diesen 3 bekäme, würde ich den, da ist für mich dann die Grenze, dass da die Qualität ein bisschen abfällt oder dass die Fragezeichen da ein bisschen größer werden. Da würde ich dann von die 3 oder in Runde 1 keinen.
Also ich sage ganz ehrlich, ich habe einen klaren Draft-Crush, klar. Das hat aber vor allen Dingen den Grund, weil der Tackle und die Person Tackle und Guard spielen kann also beide spielen. Genau. Rein Offensive Tackle sehe ich halt Folgendes. Wir haben halt Paul, wir haben Jackson und damit fehlt uns eigentlich, und wir haben Armstead. Damit sind eigentlich die ersten drei Tackle-Positionen besetzt, beziehungsweise wenn du sagst, dass Armstead nur eine halbe Tackle-Position ist, weil er nur die Hälfte der Zeit spielen wird, wird die andere Zeit Paul spielen. Du brauchst also einen Tackle Nummer 4. Und O-Line nimmt man ja immer relativ viele mit. Du brauchst einen Tackle Nummer 4. Und einen Tackle Nummer 4 hole ich in meiner Ansicht Stand jetzt nicht in Runde 1, sondern den hole ich in Runde 3 oder 4. Und das, so sehe ich das. Dementsprechend wäre ich mit einem Tackle erst in Runde 3, Offensive Tackle, Runde 3 oder 4 zufrieden. Eben weil wir so viele Needs haben. Und du kannst halt nicht alles haben. Und da musst du klar priorisieren. Und da wäre ich mit einem Offensive Tackle, den sehe ich von der Wichtigkeit der Position her klar, aber von der Anzahl unserer Needs her sehe ich den nicht so weit. Ganz klar.
Also einen reinen Tackle jetzt.
Einen reinen Tackle, genau.
Ja, würde ich tatsächlich sogar mitgehen. Wie gesagt, ich kann deinen, wir haben da ja im Vorgespräch drüber gesprochen, ich kann deinen Draft-Crush gut nachvollziehen. Und wenn der an 13 auf dem Board ist, müsste schon relativ viel passieren, von jetzt aus gesehen in der Zeit vor dem Draft, dass ich nachvollziehen könnte, wenn man den auf dem Board lässt.
Ja, dazu sollte man vielleicht sagen, ne, damit hier auch alle Bescheid wissen, wir reden hier von Mittwoch, dem 26. März 2025 und Dolphins Drive Universal Time ist 20.33 Uhr.
Genau, richtig.
Ne, damit hier auch jeder weiß, von
was wir reden. Und wir reden von Calvin Banks Jr. Von Texas.
Also bei mir zumindest, ja. Das wäre mein Draft-Crush.
Ja,
also der allerdings, muss man auch sagen, den meisten Drafts leider knapp vorne geht.
Ja.
Und so sehr ich ihn auch mag, wir haben so wenig und so viele Needs, ich würde nicht nach oben traden. So,
nein,
was anderes. Aber darüber reden wir gleich noch, denn dann sage ich jetzt, wenn du die O-Line jetzt vorhin gewählt hast, dann mache ich die Defense voll und rede von den Passrushern, den Defensive Ends, wo man auch sagen muss, da haben wir Bradley Chubb, da haben wir Tyrell Dodson, wir können über KJ Britt reden, wir haben Mohamed Kamara, so schlecht hat er nämlich auch nicht gespielt, wir haben Cameron Good, der solide da war, Jalen Phillips wird dementsprechend zurückbekommen, wir haben noch einen Channing Tindall, wir nicht vergessen, dürfen wir einen Chop Robinson, also meiner Meinung nach, sind wir auf Defensive End gut aufgestellt. Du kannst nicht lauter Starter haben. Da ist eine Menge eingeflossen. Und wenn überhaupt, dann glaube ich, dass man einen Boom-or-Bust-Player irgendwann 6., 7. Runde picken sollte. Ansonsten sehe ich keinen Need bei Defensive End. Oder bei Pass-Rushern grundsätzlich. Da, wozu wir auch die Outside-Linebacker zählen. Muss man ja immer wieder dazu sagen. Tobi.
Ja, man muss ja auch dazu sagen, das haben wir letzte Woche schon erwähnt, Emmanuel Ogba hat einen Vertrag, das Angebot der Dolphins vorliegen. Der hat sich bis jetzt noch nicht gerührt. Und das kleine Need, was du gerade angesprochen hast, hat man gar nicht mehr, wenn der unterschreibt. Dann ist Edge durch. Absolut. Da brauchen wir. Das sehe ich auch nicht als sonderliches Need, wenn dann ganz hinten irgendwann mal, wenn in Runde 7 dann da noch einer nett aussieht oder so.
Ja, 3 Offense-Positionen fehlen noch.
Ja, ich könnte jetzt wieder das Loblied auf Mason Taylor singen. Tight End Backup hinter Jonnu Smith sehe ich als Need, weil Pharaoh Brown in erster Linie Blocker ist. Das haben wir ja besprochen, als wir über ihn geredet haben. Das wäre so die Cinderella-Story, die ich habe, wenn man von 13 runterkommt. Dass man sich einen zusätzlichen Pick besorgt, in Runde 3 zum Beispiel oder so, 2 oder 3, und dass man da Mason Taylor nimmt.
Also, Tight End auf Runde 1, ja, sehe ich das gerade richtig?
Nein. Wir brauchen keinen Starting Tight End in einem One Tight End Set. Two Tight End Sets weiß ich nicht, ob wir die sonderlich oft sehen wollen, weil wir einfach, mit Jonnu Smith und Pharaoh Brown, glaube ich, das werden wir nicht oft als Two Tight End Set sehen. Hayden Ruchi, Tanner Connor, glaube ich, haben wir ja noch. Boah, ich vertue mich da immer. Ich glaube, es ist Tanner Connor. Aber.
Ja, es ist Tanner Connor.
Ja, ich verwechsel den immer mit dem, mit Ethan Bonner, mit dem Cornerback. Warum auch immer. Ich verwechsel
Ethan
immer.
Ethan Bonner haben wir eigentlich nicht mehr. Ist nicht mehr bei uns, oder?
Ethan Bonner steht zumindest noch.
Ach, doch, er ist noch bei uns, ja.
Er steht noch auf der Liste. Aber das mal jetzt ganz abgesehen, dass wir da in der Hinterhand so Titan 3 und alles, was dahinter ist, genug auch fürs Practice Squad schon haben. Mir fehlt Titan 2 und mein Gott, es ist der Sohn von Jason Taylor. Und wenn wir an den drankommen würden, irgendwie mit einem eventuellen zusätzlichen Pick, gerne. Einfach nur um die Story
welche,
zu haben.
Welche Runde?
Und natürlich, weil er ein riesen Titan ist. Das auf jeden Fall.
Welche Runde würdest du Titan nicht kritisieren?
Ab 3.
Und da bin ich eine Runde tiefer. Ich sag ab 4.
Da kriegst du aber Mason Taylor nicht mehr.
Ja, mag sein. Ne? Ja. Aber du weißt, was ich suche.
Ja, klar.
Ich suche halt einen, der beides kann. Ich suche keinen reinen Blocker. Ich suche tatsächlich einen dürren Smice. Den suche ich quasi und den kriege ich in Runde 4 auch noch in meinen Augen. Ja. Das wäre meine Meinung.
Wenn du die Franchise-Romantik abziehst und wenn du Mason Taylor mal zur Seite lässt, weil ich da nicht objektiv bin, das gebe ich auch offen zu, stehe ich auch zu, dann ist Runde 4 schon die richtige Position oder ab da ist es okay. Ich will halt nur Mason Taylor.
Über Quarterbacks brauchen wir, glaube ich, in der Offense nicht reden. Kommen wir, also Special Teams, glaube ich, wissen wir auch, draften wir nicht besonders. Im Normalfall zumindest. Deswegen würde ich jetzt zur letzten Positionsgruppe kommen, über die man noch kurz reden kann. Und das ist das Thema Running Back. Wir haben mit Allen Ingold halt einen Fullback, der in meinen Augen, das weiß jeder, ich bin Fullback-Fan, ich bin Football-Romantiker, der in meinen Augen richtig gut ist. Muss er nur mehr eingesetzt werden. Wir haben mit Jalen White und mit Devin A-Chain zwei absolute Speed-Rusher. Mehr Speed geht eigentlich nicht. Wir haben jetzt noch Alexander Mattison, der eher so Short Yardage und so ein bisschen durch die Mitte und sowas kommen könnte. Und damit sollte eigentlich unser Backfield gesettelt sein. Ich glaube nicht, dass wir noch einen brauchen. Wenn irgendein spannendes Prospect und wirklich egal welcher Art, ich hätte gesagt, wenn dann so ein physischer Runner, nee, egal welcher Art, tatsächlich bis in Runde 7 fällt, bitte, dann greif zu. Aber nee, Need sehe ich da nicht, absolut nicht. Tobi.
Kann ich nur so unterschreiben. Also von daher, wenn wir noch einen Pick übrig haben und wenn wir eh schon hinten raus Dart spielen, können wir den auch auf einen Spezialisten als Running Back, der vielleicht im College gut war bei den Returns zum Beispiel oder so, ne? Dann wäre das ganz nett zu haben, Runde 6, Runde 7, aber einen Need haben wir da nicht.
Gut, dann wären wir jetzt die Positionsgruppe und unser Need im Grunde genommen durchgegangen und ich fasse jetzt nochmal zusammen. Wir suchen einen Cornerback Nummer 2, wir suchen einen Safety Nummer 1, vorzugsweise einen Strong Safety, wir suchen einen Defensive Tackle Nummer 2, wir suchen einen Off-Ball-Linebacker, dementsprechend Nummer 1, wir suchen Interior O-Line, egal ob Center oder Guard, wir suchen einen Offensive Tackle und wir suchen einen Tight End Nummer 2. So, ganz kurz, was ist in deinen Augen da der wichtigste Need, Tobi?
Also ich betrachte das immer so nach der Perspektive auch, welches Need können wir jetzt in den nächsten 4 Wochen noch abdecken? Wo sind noch Free Agents da, mit denen man noch was machen kann? Und wo sind keine da? Ich muss dir ganz ehrlich sagen, auch wenn ich ihn nicht in Runde 1 nehmen würde, weil die Prospects in unserer Range nicht so da sind, weil ich nicht davon ausgehe, dass, wenn man mal zwei Namen nimmt, Travis Hunter sowieso nicht, Will Johnson eher auch nicht Und bei J.D. Barron von Texas bin ich kein Fan von. Aber wenn Will Johnson fallen würde, Cornerback, instant, sofort.
Okay. Also, das ist aber, also, das war nicht das, was ich gefragt habe, Tobi. Du gehst um die
Frage. Das ist mein größtes Need. Das ist das
Need. Das ist dein größter Need. Das heißt, du siehst Cornerback Nummer 2 als deinen allergrößten, als deine Need Number 1 an.
Ja, ja, mit der Einschränkung.
In einem luftleeren Raum, wenn ich dir da 5 Spieler hinstelle, ein Interior, ein Cornerback Nummer 2, ein Strong Safety, ein Inside O-Line, einen Offensive Tackle und die sind alle gleich gut, würdest du sagen, ich nehme den Cornerback?
Ja.
Okay. Da bin ich anders. Ich würde auf jeden Fall den Interior O-Liner nehmen, gerade. Da sieht man allein schon, wie es unterschiedlich ist. Und so gibt es ja dann auch unterschiedliche Draft-Strategien. So wird jeder ja unterschiedlich drangehen an diese ganze Geschichte.
Darf ich das kurz erklären?
Ja, klar.
Ich würde das nicht so sehen, weil du in der Free Agency noch Isaiah Wynn und Will Hernandez hast, die das tun könnten. Das heißt, ja, könntest du jetzt haben wir außerhalb des Drafts noch was machen.
Stand jetzt haben wir diesen Need und ja. Ich glaube,
jetzt hast du aber auch die Free Agents. Und auf Cornerback hast du aus meiner Sicht keinen Free Agent mehr, der dir dieses Need abdeckt. Und wenn ich Will Johnson kriegen kann, ohne nach oben zu gehen, dann will ich den auch.
Ja, aber es gibt ja nicht nur Will Johnson, ne? Also grundsätzlich, da wären wir ja wieder beim Thema Strafstrategien. Wie gehst du an? Du gehst jetzt zum Beispiel so vor und sagst von wegen, okay, ich guck, was gibt es noch für Free Agents? Und danach richte ich meine Draftstrategie so ein bisschen aus. Und ich sag's anders. Ich sag, was ist meine größte Schwachstelle? Und sage von wegen, okay, und bei meiner größten Schwachstelle, da gucke ich, gibt es einen Spieler, der mir diese Schwachstelle schließt in meiner Range? Und das ist dann mein Need Number One. So. Die andere Taktik, die man natürlich fahren kann, ist, scheiß auf die Schwachstellen und hol halt den Best Player Available. Das heißt, guck einfach, was ist der beste Spieler auf deinem Big Board, der noch da ist, und dann ist gut. Und tatsächlich wäre mein Vorschlag jetzt folgender, und hör gut zu, Tobi, wir haben so viele Needs. Nochmal, wir sind ja relativ d'accord. Ich rede jetzt nur das, was wir in Runde 1 haben. Cornerback, Strong Safety, du hast noch Defensive Tackle, ich nicht in Runde 1. Wir haben den Inside O-Line, wir haben den Offensive Tackle in Runde 1. Das sind, im Grunde genommen sind das 5 Spieler. Und wenn du dann an 13, ohne dich zu bewegen, ganz einfach den Spieler aus dieser Position, aus diesen 5 Positionsgruppen pickst, der auf deinem Big Board am höchsten ist, hast du BPA gepickt und nicht nach Need gepickt unbedingt. Natürlich kannst du jetzt argumentieren, ja, aber der Running Back ist höher und da bei Running Back haben wir keinen Need. Da sage ich, das ist dann aber nicht unbedingt BPA gepickt. Sorry. Ich sag, BPA ist dann schon, ja,
das wäre tatsächlich der Ashton Genty wäre meine Einschränkung gewesen, weil den sehe ich in Miami beim besten Willen nicht. Und wenn du von BPA redest, dann muss der irgendwo da in der Range auftauchen. Und ob den irgendeiner vor uns vom Board nimmt, weiß ich nicht, ob sich das einer in Anführungszeichen traut, den vor 13 vom Board zu nehmen.
Also ja, kommen wir gleich zu. Aber das wäre halt die Strategie. Du kannst hingehen und kannst sagen, das wäre die Frage Nummer 1. Du siehst irgendwo deinen Top-Need und guckst gezielt nach deinem Top-Need. Und wenn kein Spieler in der Range ist für deinen Top-Need, dann versuchst du halt zu traden, runter zu traden oder rauf zu traden. Oder du sagst von wegen, ich bleibe genau da sitzen. Das ist mein Favorit. Gerade wenn du so viele Needs hast, bleibst du genau da picken, sitzen und guckst, wie das Board fällt und nimmst dann ganz einfach den Player, der auf deinem Big Board am weitesten oben ist. Quarterbacks und so weiter lässt du halt bei deinem Big Board sowieso aus, ne? Und pickst dann ganz einfach das, was ganz weit oben ist. Relativ egal, welche Positionsgruppe. Und wenn der Strong Safety auf deiner Positionsgruppe Nummer am weitesten oben ist von den Spielern, die noch ist, dann holst du halt den Strong Safety. Auch wenn ich Interior Online für wichtiger halte. Das wäre halt BPA. Das wäre auch mein Favorit. Tatsächlich. Oder du kannst es halt wirklich so machen und sagen von wegen, klar, ich gucke halt noch mehr, ich glaube, dass ich im Draft nicht drankomme, oder ich gucke, dass ich nach dem Draft noch was holen kann. Wenn es realistisch ist, dass ich im Draft noch was hole, dann hole ich mir eher, ja, dann sehe ich eine andere Position eher weiter vorne, auch wenn der Need oder die Schwierigkeit gar nicht so groß ist. Denn zum Beispiel Cornerback, da haben wir eben drüber geredet, glaube ich, dass du mit Storm Duck, mit Cam Smith auch noch Spieler hast, die zumindest irgendwo dir die Position halbwegs vernünftig füllen können. Ja, oder zumindest, ich sag mal so, das so machen, so dass es keine riesen Schwachstelle ist. Denn du kannst kein Team aus Superstars haben. Das geht nun mal nicht. Du kannst kein Team mit kompletten Superstars haben. Apropos Trades, Tobi, du warst jetzt letztens bei einem Mockdraft.
Ja, tatsächlich, Stand Mittwoch, war das heute Mittag, war ich dran.
Erzähl doch mal, du wolltest traden.
Ich wollte auf jeden Fall traden. Der Cornerback war weg, der ist an 9, an 9 gegangen. Der Offensive Tackle Kevin Banks ist an 11 gegangen tatsächlich zu den 49ers. Jalen Walker, der Linebacker, war weg. Und ich hatte die sehr, sehr undankenswerte Aufgabe, mich dann zu entscheiden, was ich mache. Ich habe Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt und habe versucht, in irgendeiner Art und Weise runterzukommen, um einen Trade-Partner zu finden, weil ich die Wahl hatte zwischen Offensive Tackle Tyler Booker, den beiden Safeties Starks und Emin Worry. Defensive Tackles waren noch fast alle auf dem Board. Von den Cornerbacks wäre Barron da gewesen. Die Edges wären noch alle da gewesen. Und ich habe mich dann eben von dieser Strategie, was können wir in den nächsten 4 Wochen noch machen? Und in Verbindung mit, welche Cornerbacks sind in Runde 2 noch da, die ich in Runde 2, weil der Mockdraft geht weiter. Also der läuft kontinuierlich durch, so wie ich das verstanden habe, ist das ein 7-Runden-Mockdraft. Das heißt, morgen ist die nächste Runde. Da werde ich wahrscheinlich einen Cornerback tippen, weil ich ja weiß, dass die Podcast-Folge kommt, nachdem ich diesen Pick gemacht habe. Kann ich darüber reden. Habe ich mich dann für Defensive Tackle entschieden. Mit Bauchschmerzen. Weil ich das so an 13 nicht machen würde.
Aber genau das ist ja das Problem. Ich meine, wir haben jetzt auch schon mehrere Fangroup-Mockdraft. Unser findet ja auch dann statt noch vor dem Draft dieses Jahr wieder. Haben wir ja mehrfach gemacht und wir besprechen ja auch vorher immer die Strategie. Und wie oft sagen wir zu den Dolphins, ey, warum tradet ihr nicht? Warum tradet ihr nicht runter? Ja, können voll lachen. Man muss ja erstmal einen Trade-Partner finden. Und tatsächlich wollen deutlich mehr Teams runter, als Teams rauf wollen. Das ist nie so besonders einfach. Das merkt man auch bei den anderen Sachen an. Und die Sprünge sind in der Regel auch nicht so wahnsinnig riesig oder sowas. Da geht's um 1, 2 Plätze. Das heißt, was holt man da an Draft-Position raus? Oftmals irgendwie dann in den späten Runden 10 Plätze oder sowas. Vielleicht auch mal 20. Aber vielmehr macht so ein Up- und Down-Trade gar nicht aus. Deswegen, also ich bin ja noch normalerweise sogar gegen den Up-Trade. Da bin ich ja noch größerer Feind von, weil es Draft-Munition vernichtet. Aber deswegen bin ich da eigentlich, ja, nie ein großer Fan von. So, und wenn wir dann direkt jetzt mal hier auf die Positionsgruppen gucken, dann gibt es natürlich eine Positionsgruppe, die eigentlich jeden Draft bestimmt, und das sind die Quarterbacks. Es gibt ganz klar, reden wir jetzt direkt drüber, Cam Ward, Quarterback Miami, der wird mit weitem Abstand als der beste Quarterback, als das Prospect, das am weitesten ist, auch mit der größten Erfahrung und der am meisten NFL-ready ist, angesehen. Und dann gibt es tatsächlich, der nächste Quarterback ist schon Shedeur Sanders von Colorado, der Sohn von Primetime Deion Sanders. Der Typ, wer Deion Sanders nicht kennt, der Typ ist einfach eine Medienhure. Entschuldigung, anders kann man es nicht ausdrücken. Der echt alles tut für ein bisschen Rampenlicht und so weiter und seinen Sohn dafür auch benutzt. Das heißt, wer sich Shedeur Sanders einkauft, kauft sich auch Deion Sanders ein und meiner Meinung nach eine Menge Probleme. Und vom Skillset her wird Sanders irgendwo gesehen zwischen Top 5 und Mitte zweite Runde, habe ich auch schon gesehen. Und so sieht's die anderen Quarterbacks, und es ist schon ein Quarterback, wo man sagt, der ist die klare Nummer 2. Alle anderen Quarterbacks sind noch deutlich später. Da empfehle ich tatsächlich die Quarterback-Folge von Downset Talk. die das recht gut aufgeschlüsselt haben. Viele spannende Quarterbacks, die irgendwann mal Backups sind oder Tag 2 oder 3 Quarterbacks sind, aber wenig Tag 1. So, wir haben also maximal 2, eher nur ein Quarterback, die tatsächlich Starting-Potenzial haben, aber mindestens 3 Quarterback-needy Teams mit den Cleveland Browns, New York Giants und Tennessee Titans. Es gibt auch wahrscheinlich noch das ein oder andere Quarterback-needy Team, die sich aber dann vielleicht mit einem Übergangs-Quarterback oder sowas eben versehen haben. Tobi, dann gibt's jetzt noch Aaron Rodgers, Russell Wilson, also die All-Stars, wo man auch nicht weiß, wie viel Geld wollen die, ist es das wirklich wert?
Russell Wilson ja nicht mehr.
Nee, ist er jetzt weg? Hab ich zum Beispiel nicht mitbekommen. Wo ist er gelandet?
Giants.
Ah, dann haben die Giants ja gar kein Quarterback-Problem mehr.
Es heißt aber nicht, dass, also ich, die haben ja jetzt Russell Wilson.
Ich war heute komplett out, ich hab's schon erzählt.
Jameis Winston. Aber das heißt nicht, dass sie nicht Quarterback-needy wären. Also, ich würde also es zumindest
nicht ausschließen. Das heißt ganz klar, dass sie im Draft nicht für einen Quarterback gehen. Meiner Meinung nach.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie in der ersten Runde Quarterback nehmen. Das kann ich mir nicht vorstellen.
So, nee. Genau. Und, für alle, die es nicht wissen, also die es nicht mitbekommen haben, ich habe es im Vorgespräch, glaube ich, erzählt. Ich war heute den ganzen Tag mit Küchenaufbau beschäftigt und auch schon die letzten Tage. Deswegen habe ich eigentlich so von diesen Moves wenig mitbekommen und in meinem Kopf war Russell Wilson noch offen. Tobi.
Ja.
Also das ist schon mal das Erste. Es gibt also kaum Leute, die nach oben traden wollen. Dann wäre jetzt die nächste Frage, wenn du jetzt sagst, an 1 geht Cam Ward zu den Titans, die Cleveland Browns.
Ja.
Die können sich natürlich einen Rodgers holen. Die Frage ist, ob sie sich das leisten können und ob Rodgers das will.
Die Cleveland
Browns können sich... Jetzt habe ich eine ganz, ganz gefährliche Frage an dich, Tobi.
Ja.
Für Pick Nummer 2, wenn du dir unsere Needs anguckst, würdest du Tour abgeben an die Browns für Number 2 overall in diesem Draft?
Also ich sehe nicht den, ganz ehrlich, dafür müsstest du dir schon im Klaren darüber sein, dass A, Cam Ward an 1 geht. Und dann müsstest du einen genauen Plan darüber haben, was du mit Travis Hunter machen willst. Weil wenn du dann an 2 hochgehst, dann muss das für Travis Hunter sein. Meiner Meinung nach. Und der ist ja so ein bisschen, ne, er kann Cornerback gut, er kann Wide Receiver gut. Wir würden ihn ja dann in erster Linie als Starting Cornerback ansehen. Das wäre mir ehrlich gesagt zu viel Trade Value, den wir da abgeben müssten für Travis Hunter, ehrlich gesagt. Er ist ein Riesenspieler, da müssen wir nicht drüber reden, aber nein. Also von 13 auf 2.
Oh. Nee, nicht von 13 auf 2. Du kriegst Nummer 2 noch dazu, musst aber Tour abgeben.
Du gehst von 13 auf 2 nur für Tour.
Nein, du kriegst Pick 2 noch dazu. Du hast da 2 und 13. Das heißt, die Browns geben dir Pick Nummer 2 und du gibst ihnen dafür Tour.
Das soll jetzt ein realistisches Szenario sein, oder was?
Ich frage dich, was würdest du tun?
Ich würde in Cleveland den Schlüssel umdrehen und würde die Franchise wegschmeißen.
Gut, du bist aber Dolphins.
Ja, natürlich würde ich den Pick nehmen, aber das ist ja völlig, ist ja völliger Wahnsinn. Also, das wird ja nicht passieren.
Wir haben schon ganz andere Sachen erlebt. Worauf ich hinaus will, ist halt eben Folgendes.
Nein, trotzdem es ist, nein.
Es ist eine, du würdest es nicht machen aus Dolphins Sicht.
Ich sehe nicht den Quarterback. Also, klar, ich sehe die Qualität, die dir den Travis Hunter bringt auf Cornerback. Aber wenn du Tua abgibst, ich sehe nicht die Qualität auf Quarterback in diesem Draft, außer, gut, ich finde jetzt Cameron Ward ist jetzt auch nicht so der Blue-Chip-Player, aber
ja, ich wär
mit einem Shedeur Sanders als Starting-Quarterback der Miami Dolphins nicht zufrieden.
Aber das ist eine ganz andere Frage, Tobi. Du gehst gerade drum rum. Weißt du, ich will dir mal sagen, warum ich das vorgeschlagen habe. Ich sehe, dass wir viele Needs haben. Und ich sehe nicht, dass wir die Needs alle gedeckt kriegen in Draft und in Free Agency. Ich sehe uns nächstes Jahr nicht als realistischen Contender. Und wir wissen alle, dass Tua seine Limitierungen hat. Punkt. Ja, gar nicht, um die Tua-Diskussion aufzumachen. Und wenn dir jetzt jemand einen hohen Pick, und ich habe jetzt die Cleveland Browns genommen, weil sie in dem Szenario jetzt gerade übrig bleiben, weil sie zum Beispiel Sanders auch nicht wollen und erst recht keine anderen und Ward an 1 geht, die einen hohen Pick für Tua anbieten und du gehst dementsprechend an 2, ja, du kriegst nur Pick Nummer 2. Die Browns kriegen Tua, du sitzt an 2 und an 13 und weißt ganz genau, jetzt baue ich auf und gehe nächstes Jahr für einen Quarterback, ja gut, Archie Manning, was weiß ich, ja, wie auch immer, oder versuchst dann irgendwie und sagst von wegen, diese Saison ist eine Übergangssaison, ich will keinen von den Quarterbacks, ich gehe mit irgendeinem der Backup-Quarterbacks, die noch auf dem Markt werden oder die ich noch kriegen kann oder so, und mach die Saison irgendwie, aber mit Pick 2 kann ich so viel machen, das wäre die Frage gewesen.
Die Zahlen lässt du aber außen vor, ne?
Du meinst,
Dead Cap und sowas alles.
Die lasse ich nicht außen vor, tatsächlich. Es geht dann darum, von
denen wir unheimlich dann präzisiere ich das, dann würde ich in Cleveland und in Miami den Schlüssel rumdrehen und würde beide Franchises dicht machen. Weil das Dead Cap von Tua, wenn du ihn tradest, wenn du ihn jetzt tradest, was du ja tun müsstest, ist so dermaßen hoch. Also, das wäre Wahnsinn.
Ich weiß, dass es Wahnsinn ist. Ich wollte es nur als Option und als Draftstrategie mal in den Raum werfen, weil wenn du Teams hast, die Quarterback-needy sind, wie gesagt, anderes Beispiel wären die, ich glaube, sie haben immer noch keinen vernünftigen Start, sie wollen jetzt mit Mason Rudolph oder so starten, wären die Eagles.
Ne? Die Eagles? Du meinst die Steelers?
Die Steelers, Entschuldigung, ja. Gib den
die Eagles haben noch Jalen Hurts als Super Bowl-Gewinner.
Ja, sorry.
Die haben ja.
Kriegst du Pick 21 und was weiß ich, noch einen Tag 2 Pick und du schluckst das Dead Money.
Nein, wir können uns das Dead Money einfach. Nein, wir können uns das Dead Money
fällt uns der Vertrag wieder auf die Füße. Aber ich wollte es zumindest als Trade-Szenario ansprechen. Ne? Genau dasselbe ist.
Ja, aber es ist kein realistisches Szenario.
Wir haben schon mal gesagt, von wegen, wir haben mit Tyreek Hill einen, wo wir sagen, da haben wir gesagt, von wegen, da bekommen wir einen, vielleicht, wenn wir Glück haben, 5-Runden-Pick für. Was würdest du denn für einen Jalen Ramsey bekommen?
Für einen Jalen Ramsey, für einen 31-jährigen Cornerback, der so langsam dem Ende seiner Karriere entgegengeht. Tag 3 Pick. Irgendwie also sowas, Runde 5.
Also auch sowas Runde 5. Würde sich also deiner Meinung nach nicht lohnen?
Nicht für das, was wir hoffen, was Jalen Ramsey uns in der jetzt kommenden Saison noch liefert.
Okay.
Wann wird der Absturz kommen? Ich hoffe, er kommt nicht schon dieses Jahr. Aber irgendwann wird er kommen.
Gibt es irgendein Szenario, für das du einen Spieler oder Picks nächstes Jahr abgeben würdest, um um 4 oder 5 Plätze nach oben zu gehen, um dir einen Spieler zu holen? In Runde 1. Reden heute nur über Runde 1.
Nein. Die Spieler, die es wert wären, die gehen alle eher. Das heißt, da müsstest du zu viel Value abgeben, was du für deine Needs brauchst. Und die Spieler, die du realistisch, nehmen wir jetzt mal an, 10 bei den Bears oder so, die du da bekommst, da kannst du auch bis 13 warten. Also die sind aus meiner Sicht nicht den Preis, den du dafür aufwenden müsstest, um nach oben zu gehen, wert.
Wie weit wärst du denn bereit, runterzugehen, um zum Beispiel in den späten Runden, Runde 5 oder Runde 6, 20, 25 Picks, Plätze nach oben zu kommen. Realistisch. Weil das sind so die realistischen Trades, dass du tatsächlich runtertradest und dafür dann in den späten Runden ein bisschen hochkommst.
Naja, also ich wäre damit fein, zum Beispiel wenn ich einen zusätzlichen Pick an Tag 2 bekäme, dann wäre ich auch bereit, sagen wir, boah, Seattle 18, Tampa 19, Denver 20, Pittsburgh 21. Das wäre so die Range.
Also
das
könnte ich mir vorstellen. Plätze.
Ja.
Ich bin tatsächlich bei 5 oder 6 Plätze, wo ich sage, ich glaube, viel weiter würde ich gar nicht mehr unbedingt runtergehen.
Ja, weil, aber da bist du ja dann bei, bei Tampa, ne? An 19.
Ja. Also wäre bei mir so die Range. Ja, so. Ja. Dann gehen wir nochmal durch. Wir haben jetzt schon über die Quarterbacks geredet. Sanders. So. Dann hast du vorhin schon mal angesprochen, dann will ich über ihn reden. Der beste Running Back im Draft von Boise State, Ashton Genty. Gut, Running Backs in Runde 1 müssen ja nie unbedingt sein. Was will man zu ihm sagen? Er ist ein kompletter Spieler. Der ist ein Downhill-Runner, der ist gut im Passspiel. Der kann, ist ein Three-Down-Back auf jeden Fall. Playmaker, Good Vision. Alles, was du eigentlich von ihm erwartest. Das Einzige, was vielleicht ist, ist, er ist nicht der Allergrößte. So. Aber trotzdem eine athletische Upside. Definitiv der beste Runner im Draft. Für uns kommt er nicht in Frage. Wo siehst du ihn? Siehst du ihn in Runde 1 gehen?
Runde 1 auf jeden Fall. Also ich sehe den nicht aus der ersten Runde kippen. Das mal klar. Also dafür hat er, wie du sagst, dafür hat er ein Skillset, dass irgendwer in Runde 1 zugreifen wird. Ich sehe ihn aber auch nicht allzu früh vom Board gehen, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also ich kann es dir gar nicht genau sagen, wo ich denke, dass er gehen könnte. So irgendwas so rund um kurz vor uns, würde ich sagen. So um 10 oder so.
Also ich kann mir vorstellen, dass er Ende der Runde geht. Ich könnte mir zum Beispiel vorschlagen, dass tatsächlich, wenn er so weit fällt, die Chiefs irgendwie an 31 oder so zuschlagen. Das wäre eine Idee.
Ja, also wenn der an 31 noch da ist, wären die Chiefs blöde, ihn nicht zu nehmen. Sagen wir es mal so.
Ansonsten wäre es natürlich was, wenn zum Beispiel die Steelers da auch wieder zuschlagen. Oder die Buccaneers oder das 19-20. So in der Range sehe ich ihn auch noch. Was ich oft in Mockdraft sehe, und das finde ich natürlich furchtbar spannend, ist, dass er zu den Cowboys geht.
Das kann ich mir vorstellen, zum Beispiel, dass Jerry da seine Finger mit im Spiel hat und dass Jerry sagt, ja, an 12 nehme ich.
So, das wären die Running Backs und dann gehen wir mal weiter, was so in den ersten Runden ist. Du hast Travis Hunter schon erwähnt. Möchtest du zu Travis Hunter sagen?
Ich bin mir nicht ganz sicher, was der jetzt wirklich ist. Also, die meisten sehen ihn als Cornerback. Er kann aber auch Wide Receiver spielen. Das ist so mit so einem Spieler, wo ich sage, da gehe ich davon aus, dass der Top 3 geht. Also, Cam Ward Top 3, Travis Hunter Top 3 und zu dem wir eventuell gleich auch nochmal einen Satz sagen, Abdul Carter, Edge Penn State, das sind so meine Top 3, wo ich sage, ja, die werden Top 3 gehen. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, wie man Travis Hunter einsetzen will.
Ja, als beides. Naja. Als Quarterback und als Wide Receiver. Er würde natürlich dann dementsprechend zu den Patriots passen, ne?
Ja, aber die Frage ist, spielt er dann auch beides?
Warum nicht? Es gibt noch andere Spieler, die das dementsprechend gemacht haben, die beides gespielt haben.
Ja.
Da gibt es schon mehrere. Und er wäre wieder so ein Elite-Prospekt. Er ist sowohl als Cornerback als auch Receiver, wäre er ein Elite-Prospekt. Für mich wäre er allerdings tatsächlich, er wird unter den Top 5 gehen, da bin ich mir auch relativ sicher. Er wäre für mich allerdings zu hoch. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich bei ihm trotz allem immer noch auch leichte Fragezeichen habe. Gerade was seine, was, also er ist relativ klein, er ist nicht wahnsinnig schnell im Vergleich zu zum Beispiel einem Jalen Waddle oder sowas. Ja. Und er hat durchaus auch schon mit Verletzungen zu kämpfen gehabt. Das heißt, von wegen, da kannst du dich auch fragen, wie lange wird der in der NFL halten? Und ich weiß nicht, ob ich dafür einen Top-5-Pick normalerweise hergeben würde. Vom grundsätzlichen Kaliber her, ja. Aber jetzt, wenn ich mir die Schwächen betrachte, sehe ich ihn nicht so. Patriots wäre mein Tipp, dass er dahin geht. Und dass die dann mal gucken, wo sie ihn dementsprechend einsetzen. Was glaubst du, wohin er geht? Oder übrigens an 4 stand jetzt.
Ja, ja, Patriots wären dann an 4. Ich würde mir denken, also wenn du sagst, die Cleveland Browns wollen auf Quarterback dann noch, oder die müssten da irgendwie noch was machen, oder die, dann würde ich ihn wahrscheinlich bei den Giants sehen, die ja jetzt keinen Quarterback mehr brauchen.
Okay, also an 3. Ne?
Ja.
So. Kommen wir mal zu dem nächsten Spieler, den du erwähnt hast, und das ist Abdul Carter von Penn State. Auch ein Edge-Rusher, extrem schnell, explosiv, hat zig verschiedene Moves und kann mit Speed und mit Power gewinnen, der zerstört jeden Spielzug, ja. Aber der hat zum Beispiel nicht die Größe, um tatsächlich in der Run-Defense ein wirklicher absoluter Impact zu sein. Das heißt, er ist in klaren Run-Situationen, kannst du ihn schon nicht verwenden. Das ist seine Schwäche. Ja? Es ist also kein, in meinen Augen kein No-Miss-Player. Ist ja sowieso immer schwer. Aber er ist natürlich trotz allem der beste Pass-Rusher der Liga. Und was habe ich für eine schöne Beschreibung gelesen? Er ist eine Rakete, Punkt. Ein Missile, eigentlich als Waffe wirklich gedacht. Und das ist er auch. Und ich glaube Folgendes. Die Cleveland Browns brauchen einen Quarterback, werden aber nicht so verrückt sein, sich Shedeur Sanders und damit Deion Sanders ans Bein zu binden. Sie hatten mit Deshaun Watson genug Palaver und deswegen werden sie ihn nicht holen. Und wenn keiner für Shedeur Sanders nach oben will, und auch das glaube ich nicht, dass jemand nach oben will, wird Shedeur Sanders fallen und fallen. Und die Cleveland Browns schnappen sich Abdul Carter an 2, dann zusammen mit Myles Garrett.
Ja. Durchaus ein realistisches Szenario, was ich auch so sehe.
Würdest du ihn dir auch holen?
Wenn ich Cleveland wäre und wenn ich Deshaun Watson toll fände, ja.
Gut, dann darfst du jetzt über einen deiner Spieler reden, für die du Haus und Hof verkaufen würdest. Erzähl uns doch was über Will Johnson, Cornerback von Michigan.
Ja, ist der beste, Cornerback im Draft. Er ist relativ athletisch. Er spielt relativ clever und intelligent. Er ist gut in Coverage. Er hat so Das habe ich in mehreren Draft-Profilen gelesen. So diese Playmaking-Mentality. Er kann gut Routen lesen und er ist einfach quasi ein kompletter Cornerback, den du auf der Cornerback-Position einsetzen kannst. Und er hat so das gewisse Etwas. Von daher den sehe ich tatsächlich als ein Spieler, der gerade auch die Miami Dolphins auf der Position besser machen würde und der den Unterschied machen würde in der Defense. Und wenn der noch da wäre, dann muss man da nicht lange drüber nachdenken. Aber wird er nicht. Von daher, da muss man ja auch realistisch so sehen, dass er zu den Top 8 Spielern in diesem Jahrgang gehört und dass er wenn da nicht noch irgendwelche Videos oder was weiß ich was kommen oder Injury Issues oder sowas, die jetzt bis jetzt noch nicht klar sind, dann verlässt er die Top 10 nicht. Ne? Weil da
gehe ich auch nicht von aus. Ich glaube sogar, dass er sehr, sehr hoch geht. Ich glaube, dass die Giants ihn sich an 3 dann holen werden, weil die brauchen keinen Quarterback mehr. Abdul Carter ist dann dementsprechend weggegangen. Shedeur Sanders wollen sie auch nicht haben. Es ist die Frage, was sie jetzt dementsprechend holen. Und ich glaube, dass denen, dass die mit Will Johnson tatsächlich dementsprechend da einen guten Pick haben, der sie auch ordentlich weiterbringt.
Ne? Statt Travis Hunter dann.
Travis Hunter würde für mich eher zu den Patriots gehen. Weil Travis Hunter, da hast du tatsächlich das Problem erwähnt, ist er jetzt Cornerback oder ist er Wide Receiver? Ich glaube tatsächlich, dass Will Johnson als Cornerback vor Travis Hunter ist. Und deswegen werden sich die Giants eher Will Johnson holen, weil sie noch keinen Quarterback haben, mit dem sie dementsprechend den Wide Receiver paaren müssten. Die Patriots haben mit Drake May aber jemanden, wo sie eine Waffe brauchen. Und dann schätze ich, dass sie tatsächlich Travis Hunter holen und ihn als Wide Receiver einsetzen. Okay. Und in Notfällen auch als Cornerback.
Ja, aber da du ja die letzten Tage nicht so viel mitbekommen hast, ne? Dass die Patriots jetzt Stephon Diggs an der Backe haben, hast du mitbekommen, oder?
Und?
Na, ich wollte es nur sagen.
Ja, aber und? Das spielt für mich da keine Rolle bei, wenn ich ganz ehrlich bin.
Nee, spielt auch keine Rolle, aber ne? War mir jetzt für die Frage, welchen Need haben die Patriots an 4, dann nochmal so ein leichter Schubs.
Wo würdest du denn Will Johnson sehen?
Acht, neun, also Carolina, New Orleans vielleicht, da um den Dreh. Also
tatsächlich relativ spät erst, ja? In dem Bereich.
Ja, weil die anderen Teams den Need an Cornerback jetzt nicht so in dem Maße haben. Und in dem Community-Mock-Draft, den ich gemacht habe, ist er auch an 9 gegangen.
Ah. Okay. bei mir würde er an 3 tatsächlich zu den Giants gehen, an 4 wären die New England Patriots. Wir machen jetzt keinen richtigen First-Round-Mock, das machen wir noch. Wir gehen jetzt mal die Spieler so ein bisschen durch. Und ein Spieler ist bei mir noch relativ weit oben, den ich auch in vielen Mocks wieder sehe, dass er zu den Patriots geht. Armand Manbou, Offensive Tackle aus Missouri. Hat halt beim Combine abgeliefert. Ja? Ist halt ein absolutes Combine-Monster, extremer Upside. Aber kurze Arme, der ist klein, wirklich klein, sowohl was die Größe angeht, als auch was Armlänge und so alles angeht. Muss noch einiges lernen. Ich finde ihn als Prospect relativ roh. Der bekommt gerade ziemlichen Hype, geht immer weiter nach oben, bekommt Top 10 Hype. Ich sehe das nicht ganz so. Bei mir ist er tatsächlich nicht Top 10. Aber er wird bei vielen halt eben so weit oben gesehen. Wie siehst du ihn?
Naja, also er hat einen relativ starken RAS, also Relative Agility Score.
Er ist ein athletisches Monster.
Ja, deswegen. Und du kannst ihn sowohl als Right Tackle als auch als Right Guard spielen, wobei da dann die Fragen schon losgehen, ne? Ob das dann als
Er ist als Tackle gelistet, in meinen Augen ist er ein Guard.
Ja, deswegen. Und der wäre, wenn er links wäre, ne, also wenn er Left Tackle, Left Guard wäre, dann wäre ich mit dem schon sehr zufrieden, aber ist er halt nicht. Und von daher für uns nicht so ganz passend. Aber ansonsten, ich denke schon, dass das ein First-Round-Prospect ist, der in der NFL seinen guten Weg machen kann. Nur Elite sehe ich den jetzt auch nicht.
Ich sehe, dass der an 8 zu den Panthers geht.
Möglich, ja. Absolut möglich.
Ich glaube, dass die Panthers da den wirklich gebrauchen können und dass er da wirklich dementsprechend bei ist. Der nächste Spieler, auch den hast du schon angedeutet, über den ich sprechen möchte und über den darfst du wieder was sagen, ist Mason Graham, der Defensive Tackle von Michigan.
Ja, also das Defensive Tackle Duo von Michigan ziemlich dominant dieses Jahr mit Graham und Dickenskirchen hier und Grant. Absolut beeindruckend. Und ebenso ein Tier hat sehr schnellen ersten Schritt. Nicht gerade der größte für seine Position. Gerade mal 1,90. Eher Pass-Rusher als das andere. Und von daher, du kannst ihn gut als dieses das benutzen, was wir in Sexila haben, das, was du schon angedeutet hast oder das, was du gesagt hast. Aber es könnte sein, je nachdem, wie das die GMs sehen, dass seine mangelnde Länge oder seine fehlende Größe ihn ein paar Punkte kosten. Von daher Ende 10. Also so da um den Dreh. 8, 9, 10, 11. Da so um den Dreh.
Ja, was mir an ihm nicht gefällt, und ich hätte ihn tatsächlich nicht gerne in Miami, denn er soll ein schwieriger Charakter sein. Schwierig im Training, ungerne an sich arbeiten, im Lockerroom nicht so wahnsinnig beliebt, so ein bisschen Bad Boy. Das ist nicht so das, was ich, also zumindest nicht im Lockerroom, was ich bei uns sehen möchte. Ich glaube aber, dass er ganz gut zu den Raiders passen würde und dann, dass er da mit einem fitten Christian Wilkins gepaart wird. Das ist dann schon ein Interior Defensive Duo, was die Liga das fürchten lernen kann. Und viel mehr gibt es dazu, glaube ich, nicht zu sagen. Wo würde er deiner Meinung nach denn gut passen?
Ja, also wie gesagt, ich hätte Raiders hat was. Das ist so. Das hat auf jeden Fall was. Nehmen wir die. Da passt er gut hin.
Hättest du ihn gern bei uns, weil du hast das vorhin gesagt.
Ich glaube nicht, dass er an 13 noch da ist.
Das war nicht die Frage, Tobi. Du bist echt
Wäre er noch da, würde ich ihn nehmen. Ja, aber ich gehe nicht davon aus, dass er noch da ist.
So, und ich würde ihn nicht nehmen, eben aufgrund dieser, wie eben schon erwähnt, schlechten, ja.
Sozialprognose.
Ja, genau. Nennen wir es doch so. So, wenn wir schon bei Defensive sind, nehmen wir mal Kenneth Grant, Defensive Tackle von Michigan.
Ja.
Auch ein, meiner Meinung nach, ein besseres Prospect als Mason Graham. Auch groß, stark, athletisch, trotzdem sehr, sehr beweglich. Ist ein Pass-Rusher inside. Gewinnt auch viel mit Power, gewinnt viel mit Power, weniger mit Agility, das kann aber noch kommen. Ist gleichzeitig aufgrund seiner Stärke noch ein herausragender Run-Defender. Wird allerdings, wie heißt es, also er muss noch an sich arbeiten, aber ich glaube, das kann man in der NFL schaffen, an seinem Körper oder sowas. Und ich habe noch sehr Schönes über seine Schwäche gelesen: More disruptive than productive. Das heißt, er zerstört dir ein Spiel, aber er wird dir keine großen Zahlen auflegen. Finde ich, ist für mich der beste Defensive Tackle im Draft. Wird bei vielen noch als Borderline Top 10 angesehen. Ich sehe ihn tatsächlich ein bisschen besser. Jetzt ist halt schwierig, wo er hingeht. Ich habe eine für uns sehr, sehr schlechte Nachricht, glaube ich. Für mich würde er dann in dem Szenario wahrscheinlich zu den Jets gehen.
Ich habe ihn ja in dem Community Mock Draft an 13 tatsächlich genommen, weil ich diesen Spielertyp mag und weil ich denke, dass er uns verbessern könnte. Ich würde ihn nicht bei den Jets sehen, weil das
zu früh?
Kann ich mir nicht vorstellen.
Ist das zu früh, deiner Meinung nach?
Ja. Also ich denke nicht, dass er so den Hype, auch den Boards der GMs mitbekommt. Ich würde, ehrlich gesagt, würde ich ihn sehen um 18 bis 22. Ich habe ihn in einigen Mock-Drafts an 21 bei Pittsburgh gesehen, tatsächlich, dass die Steelers ihn nehmen.
Wow.
Und deswegen, wenn Miami da dann runtertradet und dann an, sagen wir jetzt mal 19, Kenneth Grant nimmt, bin ich da fein mit.
Aber da sieht man wieder, wie unterschiedlich die Meinungen sind. Du hast Mason Graham halt relativ hoch, den ich wahrscheinlich mit der Kneifzange nicht anpacken würde, während ich dementsprechend hier bei Kenneth Grant sagen würde, okay, Defensive Tackle ist jetzt nicht nichts, was ich in Runde 1 im Moment picken würde an unserer Stelle, aber den halte ich für den besseren Defensive Tackle und du siehst ihn an 21. Das finde ich schon interessant. Sagt dir denn der Spieler Mikal Williams etwas?
Mir sagt der was, mir sagt auch die Position was, aber da wir Edge ausgeschlossen haben, habe ich mich mit dem Edge von Georgia jetzt nicht so großartig auseinandergesetzt, muss ich ganz ehrlich gestehen.
Ja, ich muss gestehen, dass ich dieses Jahr sehr früh angefangen habe mit Draft. Dafür habe ich die Free Agency so ein bisschen geskippt. Er ist ein solider Passwasher, ist sehr gut gegen den Run. Vor allen Dingen hat er eine hohe Football-Intelligenz. Das heißt, er erkennt Plays sehr früh, kann dementsprechend auch sehr früh quasi die O-Line attackieren oder seinen Gegner attackieren, bevor der gesettelt ist, bevor der seinen Anker gesetzt hat, bevor er sich positioniert hat, hat er meist schon den ersten, zweiten Schritt getan, weil er das Play erkennt und hat damit, ist er relativ weit. Das Problem bei ihm ist, er hat nie wirklich produziert, sondern bei ihm ist es immer dieses, ah ja, aber da kommt nichts mehr raus, die anderen schaffen es immer noch irgendwo. Also gespielt hat er bei Georgia, muss man auch noch dazu sagen. Er ist halt nicht wahnsinnig schnell. Er macht das alles über seine Football-Intelligenz und über seine Antizipation und hat im College halt nicht wahnsinnig viel gespielt. Auch er geht oftmals in den Top Ten. Ich sehe ihn da gar nicht so gut. Ich sehe ihn eher irgendwo, ich sag jetzt mal an 15, 16, 17. Wahrscheinlich wären die Falcons ein guter Pick für ihn, in meinen Augen. Aber du hast schon recht, wir haben gesagt, Defensive End kommt nicht in Frage. Dann kommen wir zum dem, wo wir beide gesagt haben, wir brauchen was. Kommen wir zu Will Campbell, Offensive Tackle von LSU. Willst du mir was über ihn erzählen?
Über Will Campbell von LSU?
Kannst du was über ihn erzählen? Nämlich fange ich an.
Was?
Kannst du was über ihn erzählen oder hast du dich mit ihm auch nicht beschäftigt?
Doch, ich habe mich tatsächlich mit Will Campbell so am Rande beschäftigt, aber auch nur am Rande, weil ich nicht davon ausgehe, dass der die Top Ten verlässt. Von daher, auch er hat eine absolut herausragende Physikalität. Er hat die Größe, er hat die Stärke, er ist beweglich, er hat das, Football-Know-how und er wäre ein Spieler, wo ich sage, er wird der erste O-Liner sein, der das Board verlässt. Natürlich hätte ich den auch gerne in Miami, aber ist nicht realistisch.
Also,
zu sehr gekniffen.
Ob ich ihn unbedingt gerne in Miami hätte, weiß ich nicht. Ich sehe nämlich das Problem ein bisschen anders, gerade was seine Power angeht. Ich glaube, dass er im Endeffekt nicht auf Tackle mit der Power aufgehoben ist. Er würde eher auf Guard wechseln. Und das erinnert mich komplett an Liam Eikenberg. Liam Eikenberg war auch so ein Spieler. Und letztendlich ist Will Campbell da genau das für mich. Liam Eikenberg vom ganzen Skillset her nur ein Level höher.
Ja, mindestens.
Und ich sehe ihn zum Beispiel nicht als Top 10. Die Meinung habe ich anscheinend exklusiv, wenn ich viele Mock-Drafts sehe. Ich sehe ihn auch eher Ende der Top 20 sehe ich ihn. Also,
Ende der 20?
Nicht Ende der Top 20, also um die 20 rum, Ende der 10er.
Ja.
Und da ist die Frage, wer halt wirklich Need da hat an so einem O-Liner. Und ihn sehe ich tatsächlich fallen. Ihn sehe ich vielleicht irgendwann bis 22 zu den Chargers, 20 zu den Broncos, sowas in der Richtung. Wenn ich das zu entscheiden hätte. Aber nochmal, allgemein wird er besser gesehen. Vielleicht täusche ich mich da ja auch ganz klar. Von daher werde ich jetzt einfach mal übernehmen und über meinen absoluten Lieblingsspieler sprechen. Calvin Banks ist für mich der Number One Player, bei dem ich nicht glaube, dass er tatsächlich die Top Ten verlässt. Ein guter Athlet. kann sowohl Tackle als auch Guard spielen, ist jetzt zwar nicht das absolute physische Monster und kann gegen Power Rushers Probleme bekommen, aber ist halt trotzdem noch relativ schnell, er ist sehr agil auf den Füßen, ist im Run-Blocking gut zu gebrauchen, ist absolut versatil einsetzbar. Der kann im Grunde genommen alles spielen bis auf Center. Wäre mein O-Liner Number One, weil er direkt in meinen Augen sogar fast schon zwei Needs auf einmal klappen würde. Ich glaube tatsächlich, in meinem Szenario würde er an 5 zu Jacksonville gehen. Die Jaguars würden sich das nicht entgehen lassen. Wenn er bis zu uns fällt, wäre das ein No-Brainer. Er geht oft etwas später, aber immer noch in der Regel vor uns. In der Regel nehmen spätestens die 49ers oder die Cowboys ihn. Tobi, was hältst du von Kelvin Banks?
Ja, ich sehe Kelvin Banks tatsächlich auch leider vor uns gehen. Wäre für mich auch, also jetzt nicht der Prototyp dessen, was wir brauchen, aber durch seine Flexibilität und durch seine Spielweise bei Texas wäre er das, was wir eigentlich brauchen. Von daher, ich würde mir wünschen, dass er bis zu uns fällt. Ich kann es mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen. Da hätten wir an 10 sein müssen oder so. Da würde ich sagen, da sehe ich ihn. Ich habe jetzt die Bears, den Bears Neuaufbau ihrer O-Line nicht verfolgt, aber denen wird so ein latentes Need danach gesagt. Die sehe ich eventuell Will Campbell nehmen.
Will Campbell? Ich denke Kevin Banks.
Ja. Falscher O-Liner.
Wobei die Bears schon einiges an ihre O-Line gesehen haben. Bei mir geht er tatsächlich zu den 49ers.
Ja, das wäre der zweite Spot. Ne?
Und selbst dann, ja. So, wir kommen, glaube ich, jetzt ein wenig zu den Spielern, die realistisch auch bei uns in unserer Range sind. Es ist immer so, dass sich da was tut, dass die Spieler immer wieder so ein bisschen hin und her gehen, dass auch immer in der Regel jemand fällt. Und Tobi, gibt es da einen Spieler, den du direkt im Blick hast, über den wir direkt reden müssen? Oder sollen wir jetzt einfach mal so blind durchgehen?
Nö, wir könnten über zwei reden.
Dann fang mal an. Über wen möchtest du reden?
Amon-Ra. Nick Amon-Ra.
War klar. Der Spieler, der in fast jedem Mockdraft zu uns gedraftet wird.
Nee, das ist Malachi Starks. Der wird in fast jedem Mockdraft zu uns.
Also ich sehe immer nur Nick Amon-Ra.
Nee, normalerweise, also was heißt normalerweise? Häufiger mal wird Starks von Georgia als der beste Safety der Klasse angesehen. Amon-Ra kurz danach. Deswegen kriegen wir den Starks und als besten Safety, weil wir einen Safety-Need haben. Mir gefällt aber aufgrund der Tatsache, das haben wir ja eben alles schon mal gehört, dass Amon-Ra da ein absolutes Monster ist, was so die Physikalität angeht, gefällt er mir ein bisschen besser. Also in dem relatively athletic Score, den es da gibt, Bestnote schlägt zum Beispiel Javon Holland in jeder der Kategorien. Groß, schnell, beweglich, clever und so weiter. Von daher, ich denke, mir gefällt er und ich denke auch, dass er Anthony Weaver gefällt. Und von daher kann ich mir gut vorstellen, dass Miami den tatsächlich dann auch über Starks hat und den als Wunschpick hat. Zumindest erzählen wir die Geschichte. Und wer einen Safety haben möchte, entweder Starks oder Amon-Ra, der muss an 12 gehen, hoch. Weil also wir mit Pick 13 einen Safety repräsentieren.
Amon-Ra ist tatsächlich mein Safety Number One, deutlich vor Starks. Er ist groß, ist schnell, ein verdammt gut in der Coverage. Er hat Ballskills noch dazu. Der kann gut Single High spielen, ist Interceptions Interceptions Threat, er ist ein Returner dazu. In der Mitte des Feldes ist der unglaublich, gerade weil er so ein großartiger Athlet ist. Er kann fast das komplett, die komplette Mitte des Feldes alleine aufgrund seiner Geschwindigkeit abdecken. Er hat eine unheimlich gute Vision, das heißt, er erkennt Plays sehr früh. Er ist aber kräftig genug, um zum Beispiel auch Tight Ends und Slot Receivers dementsprechend zu covern. Er muss ja gar nicht unbedingt mit den High Speedy mitgehen, aber er hat, könnte ebenfalls mit Spielern wie einem Jalen Waddle oder sowas Downhill teilweise mithalten. Er ist immer da, wo der Ball ist. Er ist auch gut gegen den Run. Was habe ich irgendwann mal gelesen, und das finde ich, das trifft es sehr gut. Size of a strong safety with coverage skills of a free safety. Also wirklich die Größe und die Athletik eines Strong Safeties, aber die Coverage Skills von einem Free Safety. Er hat im College einiges an Talent gehabt. Wir können ihn auch auf Cornerback einsetzen. Er ist sehr, sehr versatil. Die Upside ist unendlich. Der könnte der beste Safety der letzten Jahre in meinen Augen werden. Und hat kaum Schwächen. Also wenn man als Schwäche sehen will, spielt er halt nicht extrem physisch. Aber für mich ist das klar unser Prospect Number One, wenn Calvin Banks nicht bis dahin kommt. Und für mich auch deutlich vor Malik Starks. Und dann möchte ich direkt mal rübergehen zu Malik Starks. Weil Malik Starks hat für mich doch noch ein paar Schwächen mehr. Er ist immer noch ein sehr guter, ja. Ist aber eindeutig ein Free Safety, vor allen Dingen im Coverage, ja. Der auch sehr gut gegen den Ball spielt, das kann man schon sagen, sehr gute Instinkte hat, eine großartige Beschleunigung hat, aber ebenso nicht besonders physisch ist, fühlt sich in Coverage halt mehr wohl und in Run-Situationen ist er weniger zu gebrauchen. Und ich glaube, dass Emmon Rory für uns das deutlich bessere Fit ist. Und wenn ich drauf wetten müsste, wen wir holen, wen wir in Runde 1 an 13 picken, dann ist Emmon Rory für mich der klare Kandidat, wo ich sage, von wegen, da kriegst du nicht viel, wenn du auf den pickst. Möchtest du noch was zu einem von den beiden Safeties sagen, Tobi? Oder habe ich jetzt alles weggenommen?
Emmon Rory ist auch, den habe ich auch ganz, ganz hoch. Von daher, das wäre, glaube ich, der Spieler, bei dem ich am zufriedensten wäre, wenn wir den picken.
Ist ein ganz tolles Prospect.
Ja, unbedingt.
Ich habe nur, und das möchte ich jetzt sagen, einen negativen Punkt halt eben dazu. Für mich wäre Emmon Rory auch der Spieler Nummer 1, den man verfolgen sollte, Player 1 to Chase, wenn die Position nicht wäre und wenn meiner Meinung nach Interior O-Line nicht das größere Need wäre. Aber das ist das, was ich sage, pick BPA, bleib an 13 hocken, guck, welcher Spieler bis zu dir fällt und welcher Spieler auf deinem Big Board ganz weit oben ist. Und da ist Nick Emmon Rory ist auf meinem Big Board ganz klar die Nummer 2. Ne? Ich muss ja immer, mein Big Board baue ich ja nach Dolphins Needs, beziehungsweise nach dem, was bei Dolphins passt. Weil wie gesagt, andere Spieler, wenn ich meine, dass wir die nicht so brauchen, dann rutschen die, auch wenn sie gut sind, auf dem Big Board eher nach unten. Wie zum Beispiel Defensive Tackle. Meine ich, holt man später, wird auf dem Big Board deswegen bei mir nicht so hoch sein. Und dann gibt es einen anderen Spieler, der natürlich in der Range ist, neben Calvin Banks, den wir gut holen könnten und den du nicht holen möchtest, wie ich gehört habe, nämlich Tyler Booker.
Ja.
Was weißt du über Tyler Booker?
Also erstens, Tyler Booker wird eher als Right Guard gesehen, obwohl er auch links Left Guard spielen kann. Was ihn in meiner Bewertung hat fallen lassen in den letzten Wochen und Monaten. Ich war vorher sehr bei ihm. Ist einmal die Tatsache, dass wir James Daniels geholt haben, aber das nur so nebenbei. Und dass seine Technik ist relativ roh und er ist halt nicht der schnellste auf den Beinen, sagen wir es mal so. Also sein Combine war bescheiden, um es mal so auszudrücken. Und unsere Guards müssen ja teilweise, das haben wir in den letzten Jahren gerade auch beim Laufspiel, wenn wir das über außen aufbauen, gesehen, die müssen ja relativ fix auf den Beinen sein, um Blocks zu setzen. Und das traue ich ihm nicht so zu. Er ist da nicht gerade der nicht der gerade der agilste, nicht gerade der beweglichste. Ich glaube nicht, dass der so gut in die Offense oder in unser Scheme passen würde, ehrlich gesagt. Und deswegen habe ich den nicht so hoch.
Das sehe ich auch so. Ich glaube, er ist im Runblocking halt nicht so gut. Und ich bezweifle seine Upside. Er ist roh. Er kann mit Tech noch ein bisschen besser werden. Aber ich glaube, seine Upside ist nicht so riesig. Ich glaube, der würde auf Dauer einen, auf Guard tatsächlich einen Low-End-Starter. Und dafür ja, würde ich den Pick einfach nicht ausgeben. Das sehe ich schon. Kommen wir noch zu einem anderen Spieler. Josh Simmons, Offensive Tackle Ohio State, hat ein ähnliches Problem, ist eher ein Tackle natürlich, ne? Kann auch Inside spielen, aber auch da das Problem, nicht so gut im Run-Blocking und hat natürlich starke Verletzungsprobleme. Also der hat sich die Patellasehne gerissen, da kommt er gerade her, der ist eigentlich ein guter Athlet, sehr stark, auch sehr viel Power. Aber ich finde es schwierig, einen Spieler mit der Verletzung relativ hoch an 13 zu picken, wenn du eh schon verletzungsgeplagte O-Liner hast. Siehst du das anders, Tobi?
Nein, das sehe ich tatsächlich genauso.
Das heißt, du würdest ihn auch nicht holen, ne?
Also, es wird ja wahrscheinlich, das erwarte ich einfach, dass es da sehr ausführliche medizinische Untersuchungen geben wird. Und ohne die würde ich den sowieso nicht anfassen. Und mit denen nur ganz bedingt. Also du hast es schon angesprochen. Also ohne die Verletzung würden wir da tatsächlich über einen ganz anderen Prospekt reden. Aber du weißt halt nicht genau, wo er steht momentan. Und du weißt auch nicht, inwieweit ihn das belastet und inwieweit du ihn noch in der Upside bringen kannst. Wäre mir viel zu viel Risiko.
Gut, kommen wir zu einem Spieler, den du auch in Runde 1 wahrscheinlich picken würdest. Ob an 13, weiß ich nicht. Walter Nolan, Defensive Tackle Ole Miss.
Boah, es ist. Also, ich habe ein paar Spiele von Ole Miss gesehen und Walter Nolan, also dafür, dass er erst 21 ist, ne? Und dass er noch entwicklungswürdig. Was?
Dadurch, das muss man denken, dass der erst 21 ist.
Ja, dass der noch Entwicklungsmöglichkeiten hat, ist der schon relativ weit. Und ich glaube auch, dass gerade auch Anthony Weaver aus dem ein richtig gutes Prospect machen würde. Also der hat Upside ohne Ende. Also der hat den, der hat Speed, der hat aber auch die Power. Und aus dem kannst du mit ein bisschen Geduld und mit ein bisschen Verständnis richtig was draus machen. Und der hat wirklich sehr starke Anlagen. Nichtsdestotrotz sehe ich ihn noch nicht so weit, dass er sofort als NFL-Starter so einen gehörigen Impact hätte von Tag 1 an.
Das heißt, du würdest ihn nicht an 13 holen?
An 13 nicht, nee.
Das würde ich nämlich auch nicht tun, auch aufgrund der Position natürlich nicht, aber der ist schon ein interessantes Prospekt, halt eben wegen der riesen Upside.
Ja,
ich bin eigentlich mit den Spielern, die ich jetzt unbedingt erwähnen wollte, durch. Und da wir jetzt bald auch die 2-Stunden-Marke schon reißen und wir mit Sicherheit in den nächsten Wochen noch über andere Spieler reden, Tobi, gibt es noch einen Spieler, über den du unbedingt reden möchtest? Dann nehmen wir den und ansonsten. Und dann würde ich noch einen nennen.
Aus dem Draft?
In der ersten Runde wohlgemerkt.
Aus dem Draft würde ich jetzt, also ich habe ja schon Werbung für Mason Taylor gemacht. Ich will über,
es geht um First
über keinen mehr reden.
Ja, First Round Prospects.
Nee, das erstmal nicht, nee.
Ja, es gibt vielleicht noch einen. Der geht relativ spät, also wenn man weit runter traden würde, könnte der noch interessant sein. Josh Connerly Jr. von Oregon, Offensive Tackle. Auch beweglich, schnelle Füße, sehr athletisch. Kommt vor allen Dingen mit Speed, also ist so einer hier, so ein sogenannter Edge-Spender, der auch eben halt eben auch Contain halten kann, ist tatsächlich dafür ein verhältnismäßig Edge spenden kann, der quasi, der mit dem Speed von Devin Achane und Jalen White, das meine ich, drumherum kommen kann, der auch auf dem Second Level schnell da ist, um dementsprechend zu blocken. Bei Screens, die wir relativ häufig spielen, das ist eigentlich seine Paradedisziplin und er hat halt Upside. Er ist, was die Technik sonst angeht, noch relativ roh, hat ein Problem mit Power und Bullrushern. Der muss deutlich stärker und auch aggressiver im Pass-Blocking werden, was er aber von der körperlichen Fähigkeit her könnte. Das wäre so ein Spieler, den ich auf jeden Fall noch erwähnen müsste, finde ich. Der wird oft Ende, ja, der Richtung im letzten Viertel der ersten Runde wird der erwähnt. Ich muss gerade mal hier meine Unterlagen gucken, ob wir da noch jemanden haben. Ja, vielleicht noch, ja, für uns interessant. Da wird es dann schon eher schwierig. Man kann vielleicht noch über Jalen Walker reden, aber das ist ein Pass-Rusher, den lassen wir dann, glaube ich, erstmal raus.
Ja.
Ja, Linebacker wollten wir nicht so früh holen, sodass man da nicht über Jihad Campbell sprechen muss. Tight End holen wir auch nicht so früh. Wenn du jetzt keinen erwähnst, dann wen nehmen wir denn noch aus meiner Liste? Genau, nehmen wir noch Maxwell Hairston, Cornerback aus Kentucky. Ist auch relativ underrated. Hat halt relativ viel Upside. Der muss eindeutig noch physisch stärker werden. Aber er ist halt er ist ein guter Athlet, er bewegt sich sehr gut, er bewegt die Hüften sehr schnell. Das heißt, du kannst ihn beim Route Running nicht so gut rausholen. Er ist vor allen Dingen ist er auch groß und kann sich gut gegen Contested Catch Receiver und gegen große Receiver, auch Outside Receiver, durchsetzen. Ist ganz gut in Zone Coverage. Seine Instinkte sind okay. Und er hat natürlich herausragende Ball Skills, ja. Also er weiß ganz genau, wo er hingeht. Wenn er in Coverage ist und er wird angeworfen, hast du eine gute Chance auf eine Interception. Also er ist ein absoluter Ballhawk in der Beziehung. Und zwar nicht, weil er in den Passweg springt, sondern weil er tatsächlich am Catchpoint ganz einfach vorm Receiver und mit Aggressivität vor dem Spieler, vor dem Receiver dran ist und ihn dementsprechend da herausholen kann. Ist aber noch relativ roh. Es geht bei mir eigentlich eher so Ende erste Runde. Den wollte ich noch erwähnen.
Ja. So, Tobi. Ich hab ihn nicht in der ersten Runde und ich sehe ihn auch nicht da, ehrlich
gesagt. Ja, er ist ganz, ganz spät erste Runde. Also das ist so die Frage.
Ja, ja, das ist so nicht so der, die ich da sehe.
Nee, hättest du sonst noch irgendeinen Spieler, über den du reden möchtest?
Im Draft-Prozess nicht. Ich habe noch ein paar Sachen nachzuschieben.
Dann tu das erstmal. Die Bühne gehört dir.
Erstens, man mag es ja nicht glauben, ne? Aber Tim Boyle, der schon seit 10, 11, 12 Jahren sich immer so auf den Hinterbänken der Liga irgendwie hält, hat ein neues Team gefunden, geht zu den Titans mit. Völlig wahnsinnig, warum der sich in dieser NFL Quarterback, dritter, vierter String Bubble immer noch halten kann, aber er hat ein neues Team gefunden. Von daher, es ist Wahnsinn.
Das war jetzt und eine Sache. Du hast gesagt, du hast 3, 4.
Nee, 2, habe ich gesagt. Von daher, wenn ihr Fragen habt, wollte ich noch erwähnen, ich packe die Vertragsdetails zu Zach Sieler, die wir eben angesprochen haben, um das nochmal klar zu machen. Wir haben da on the fly eben kurz drüber gesprochen. Packe ich in die Shownotes, damit das besser wird. Und wir haben eben ganz, 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 ganz kurz über, über die Quarterback-Klasse geredet. Marvin Allen, unser Assistant GM, war in Louisville beim Pro Day unterwegs und hat sich Tyler Shough angeguckt. Wenn wir eventuell an Tag 3 einen Quarterback nehmen, dann kann man den neben Dylan Gabriel von Oregon, der in einigen Mocks an, ich glaube 135 oder 155 zu uns fällt, mal so im Hinterkopf behalten. Es kann also sein, dass wir da an Tag 3 was machen. Zumindest sieht es so aus.
Gut, Tobi. Dann noch die letzte Frage. Mal gucken, ob das besser klappt als beim letzten Mal. Wenn ich jetzt so eine Frage an dich habe, wie kann ich dich denn über Social Media erreichen?
Ihr könnt mich erreichen. Ja gut, meinen X-Account lasse ich noch auf, aber tobidolphinsdrive@tobiasdolphins.bsky bei Blue Sky könnt ihr mich erreichen. Über die Homepage des e.V., weil ich da ja einige Artikel schreibe. In der Facebook-Gruppe der Miami Dolphins Germany zum Beispiel könnt ihr mich erreichen. Und ansonsten dürft ihr gerne auch Bewertungen schreiben der Podcast-Folge und des Podcastes. Also ihr erreicht mich schon irgendwie.
So, und ich bin Archangel Blues, Archangel Mac mit G am Ende, archangel.mac@bluesky, beziehungsweise .bluesky. Meine anderen Social Media Accounts habe ich größtenteils eingestampft oder benutze sie kaum noch. Und in dem Sinne, Tobi, da du jetzt auch nichts mehr hast, stay tuned und find's ab.